Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle Bekloppten. Was sind wir? Schreibt Colorful von Südwest. Alle Bekloppseiter. Hier sind wir mit einer weiteren Folge Alle Bekloppt. Hast du gemerkt, dass ich das so perfekt so? Alle Bekloppt, um das zu intensivieren. In diesem wunderschönen Format.
Schön. Kann ich nochmal sehen?
Herzlich willkommen zu Alle Bekloppt.
In diesem, das wird dann auch toll das, im Podcast, ne?
Ja. Du könntest jetzt auch mal, wir können mal variieren, wenn du nach alle die Brille, also bei alle die Brille noch auf und dann zu bekloppt die Brille ab.
Ohne dass die Brille ans Mikro.
Bekloppt.
So.
Ja. Warum? Ich habe sie übrigens deswegen abgesetzt, weil ich dann auf die Ferne unscharf sehe. Also lehnen wir sie kurz ab, dann setze ich sie wieder auf. Wenn ich hier was lesen will, dann setze ich sie wieder ab. Jetzt setze ich sie wieder auf. Ab. Mein Name ist Tommy Krapweiß und ich freue mich, wie immer, unsere beiden DiplompsychologInnen begrüßen zu können. Und zwar auf der linken Seite, zumindest bei mir, Sophia Krapweiß.
Guten Abend, ich freue mich auch.
Aus dem Untergeschoss und aus der entfernten Nachbarschaft ein gewisser Herr Doktor,
immer noch nicht. Gottes Willen.
Aber definitiv Alexander Waschkau.
Das ist richtig, einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Wir machen das hier folgendermaßen für alle, die noch nie dabei waren. Ihr schreibt Fragen in den Chat, vergesst nicht, mich zu markieren, @TommyKrapweiß, damit ich das hier markiert sehe. Deswegen markieren, damit ich es markiert sehe. Weil dann ist es markiert und ich lese diese Fragen vor und versuche mich zurückzuhalten, völlig unqualifizierte Tipps dazu zu geben, denn wir haben zwei Leute hier, die sind deutlich qualifizierter, als ich das bin. Ja, das ist möglich und zwar problemlos. Doch zu Beginn wollen wir wie immer ein sogenanntes Blitzlicht machen. Ein Blitzlicht möchte der Alexander aber gerne erklären, was das ist.
Das ist eine kurze Momentaufnahme des inneren Gemütszustandes, ein bisschen mehr als mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Und das ist eine Methodik, gerade so aus der Gruppentherapie, damit jeder weiß, wo der andere so im Raum, also die Personen, die anwesend sind, wo sie so stehen emotional. Und dann kann man sie unter Umständen besser abholen. Klingt auch so blöd. Also ja, damit man genau weiß, wie es Menschen geht.
Ich fange mal an. Mir geht es grundsätzlich gut, denn abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass Corona immer näher kommt und demnächst hier bei uns einschlagen wird, geht es mir gut, weil ein großer, wunderbarer Job zugesagt wurde, wo wir im Endeffekt eigentlich seit letztem Jahr Oktober darauf hingearbeitet haben, und dieses darauf hinarbeiten war der Grund für meinen wirklich drastischen Stress. Und die Tatsache, dass ich jetzt kurz durchatmen kann und mich tatsächlich entspannen kann, dabei neue Ghostsitter-Hörspielfolgen zu schreiben, ist sehr, sehr schön. Ich bin noch ein bisschen müd, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sich das jetzt langsam wieder gibt. Soweit mein Blitzlicht. Sophia.
Mir geht's natürlich ähnlich, weil wir ja gemeinsam daran gearbeitet haben und uns jetzt gemeinsam auch freuen, dass es klappt. Aber um Dan zu zitieren, ich sag's, wie es ist. Mir geht's beschissen. Tatsächlich, ich fühle mich krank. Ich bin irgendwie, also ich merke so, ich konnte mich nicht so sehr darüber freuen, wie ich gedacht habe, dass ich mich darüber freuen würde, einfach weil ich so gestresst bin. Das kenne ich aber von mir auch. Das war immer so bei bestandenen Prüfungen auch so, dass ich jetzt nicht jubelnd da rausgerannt bin und dann feiern war, sondern ich war einfach nur fertig. Und das merke ich jetzt eben auch, dass ich einfach nur sehr, sehr, sehr erschöpft bin, die Depression mich von der Seite anweht. Und ja, aber ich freue mich wirklich, auch wenn es mir beschissen geht, immer auf dieses Format. Das ist tatsächlich so. Also ich weiß, Tommy hat mich heute angeguckt und hat gesagt, schaffst du das? Also wirklich auch so aus, habe ich mich gefühlt habe. Und da konnte ich nur sagen, ja, weil ich mache das wirklich richtig, richtig gerne.
Sehr gut. Ja. Alexander.
Ja, die beiden sind insbesondere auch deswegen so erleichtert, weil ich das nicht verhindern konnte, dass der Job stattgefunden hat. Tagelang vor dieser Firma rumgelungert und den richtigen Moment verpasst.
Alexander wollte eigentlich das Budget zu sich rüberholen und alles für Podcasts. Für Podcast-Wiederholungen idealerweise, denn die gibt's ja schon. Ja. Bin ich sehr froh, dass das nicht funktioniert hat. Dass
ja, man, war aber auch wirklich eine Herausforderung.
Ja, das muss man wirklich sagen, ja.
Ich habe es versucht. Nein, aber ich freue mich natürlich auch sehr dafür, weil bin ja ein bisschen dichter dran oder wir sind ein bisschen dichter dran, Alexa und ich, wir haben das natürlich mitbekommen und mitgefiebert und haben uns auch ein bisschen gefreut. Kenne aber, ich komme gleich zu mir, dass Sophia sehr gut, gerade bei so großen, wichtigen Dingen, wenn die dann passieren, dass dann eher so erstmal ein großes Loch kommt, als dass der Riesenjubel kommt. Das kenne ich auch. Ist halt doof. Aber es kommt verzögert.
Ganz kurze Ergänzung. Als die Zusage kam, das war am Abend, da saßen wir gerade mit Nico und Mel zusammen. Ich erinnere mich, doch richtig, Sophia, ich weiß es gar nicht mehr. Ihr standet und habt euch umarmt und ich saß nur auf einem Sessel und hab gar nichts gesagt.
Ja, du hast tatsächlich ausgesehen, dass ich gedacht habe, vielleicht wirst du jetzt auch ohnmächtig oder krachst einfach komplett zusammen, weil also ich hätte das tatsächlich auch verstehen können, ne? Dieses der Druck ist weg und doch, also wir haben uns umarmt. Ich habe geheult und ich habe so geheult, dass ich, als ich es meinen Kindern dann erzählt habe, die erstmal sehr erschrocken waren, weil sie dachten, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Ja, und du hast einfach erstmal nur da gesessen und nichts gemacht, ja.
Das war ganz schön. Entschuldige, Alexander, dein eigentliches Blitzlicht bitte jetzt.
Auch ein bisschen müd zum Ende der Woche, aber nicht so schlimm, wie wir das schon mal hatten. Insgesamt ganz spannend, dass nach 2 Jahren wir vor einiger Zeit bei meinen Schwiegereltern wegen einer Familienfeierlichkeit jetzt waren, letztes Wochenende, und mir da mehrfach gesagt worden ist, dass ich deutlich entspannter wirke, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Also insofern scheint so die Lebensveränderung, die ja stattgefunden hat, zu wirken, so wie ich mir das ja auch vorgestellt habe. Und der Mai wird insgesamt jetzt ein blöder Monat mit meinem Dayjob. Also nicht, weil es blöd ist, sondern weil da einfach jetzt gerade ganz viel zu tun ist. Und dann platzen ein paar Knoten, die besser werden. Aber so im Großen und Ganzen freue ich mich auf das kommende Wochenende, weil ich da auch mal einen Moment des Durchschnaufens haben werde.
Es wird Lego gebaut. Dinge. Es wird Lego gebaut, Herr Waschka, ne?
Es könnte Lego gebaut werden, ja, das ist richtig. Und freue mich jetzt aber auch auf die Sendung.
Sehr gut.
Das ist immer sehr schön.
Das bizarrste Blitzlicht, aber auch irgendwie das Schönste, kommt von Kereng 4. Ich fühle mich gut, weil sich zwischen den Zähnen ein Stück Knoblauch verfangen hatte und jetzt, eine halbe Stunde nach dem Essen, Geschmackserlebnisse freisetzt.
Whatever floats your boat. Yeah, whatever floats your boat.
Ja, Hauptsache positiv. Kommen wir mal zu etwas ernsthafteren. Kuratorium schreibt: Seit der letzten Sendung habe ich mir tägliches Meditieren angewöhnt und es hilft mir enorm. Seht ihr? Es gibt nämlich Menschen, bei denen es hilft. Sehr ich habe mich lange dagegen gesträubt, weil ich der ganzen Achtsamkeitssache sehr kritisch gegenüberstehe, zu Recht, und es einem als ADHSlerin gerne von Nicht-Betroffenen ungefragt empfohlen wird. Aber zumindest gegen depressive Verstimmungen und Anxiety hilft es durchaus.
Ja. Das ist sehr schön, dass du das beschreibst. Und es ist auch schön, dass du dran geblieben bist, weil es wirkt halt leider nicht nach 2 Mal, egal welches Entspannungsverfahren du benutzt. Und das ist sehr schön, dass du dran geblieben bist und dass du jetzt merkst, dass es hilft. Toll.
Oh, da kann ich mitfühlen. Kranke Schwester. Mein Sohn war das erste Mal auf Landschulwoche und ich musste ihn nicht abholen.
Ach so, abholen in Form von früher abholen. Ich habe jetzt gerade gedacht.
Habe ich jetzt, den Eindruck hatte ich jetzt. Ja. Ach so, wegen Corona-Test. Ach so, das ist nochmal was anderes. Ich dachte, es wäre dieses, oh Gott, das hat funktioniert, er hat woanders geschlafen und ich höre.
Aber trotzdem gut.
Aber trotzdem gut. Ihr sagt was? Bei euch ist was zu leise? Nö, scheint okay zu sein. So, letztes Blitzlicht, aufgewühlt, etwas traurig, gestresst, aber doch froh und hoffnungsvoll, ängstlich auch. Mein Großvater ist am Sonntag gestorben, unser Beileid. Mhm. Es ist gut so, es war Zeit für ihn, ich bin deswegen aber doch traurig, etwas gestresst, weil 2 Kinder, Garten, der wartet und Beerdigung mit Plan, ängstlich, weil ich das irgendwie unserem Kleinkind beibringen muss. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein kurzer Tipp, wie man das macht oder was man nicht macht.
Ich weiß nicht, wie alt das Kleinkind ist, aber hab da nicht so große Sorgen, weil Kinder damit ganz gut zurechtkommen. Also du musst jetzt keine Sorge haben, dass dein Kind durchgehend dann traurig ist, sondern das wird vielleicht jetzt, wenn es erfährt, sehr, sehr, sehr traurig sein. Dann kommt aber wieder eine Phase, wo es das vergessen hat. Die Mechthild-Schröter-Rugpieper sagt immer, für Kinder, also für kleinere Kinder ist Trauer wie so in Pfützen hopsen. Also, ne, die sind nicht die dauerhaft, stehen die nicht in dieser Pfütze, sondern die hopsen da halt so rum und manchmal erwischen sie dann eine Pfütze und da kommen sie dann aber auch recht gut wieder raus. Und ohne Scheiß, ich hab's hier liegen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch.
Geht Sterben wieder vorbei?
Geht Sterben wieder vorbei. Es ist für ein bisschen größere, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall zu Hause haben, weil da ganz, also man kann es mit den Kindern zusammen angucken, man kann drüber reden, es sind auch viele Tipps für die Eltern dabei. Also ich rate immer, geht da offen mit euren Kindern um, guckt, dass ihr nicht ein Info-Overload produziert. Also sagt ihnen was, wartet mal, kommt da eine Frage, ist es noch interessiert oder möchte es jetzt gerne weggehen und was malen oder irgendwie sonst was spielen? Also ne, schaut einfach und dann kommt es vielleicht nach 2 Stunden an und fragt was dazu.
Ein letztes Blitzlicht noch, weil ich das hier gerade sehe. Nach dem enormen Gefühl von Ohnmacht bei der Nachrichtenflut über den Krieg in der Ukraine komme ich gerade aus der Ohnmacht ins Handeln, schreibt Mia Kasi. Gestern habe ich ein Ehrenamt begonnen, helfe Flüchtlingen dabei, Anträge zu erstellen. Es fühlt sich so gut an. Das ist ganz toll.
Das ist toll.
Super.
Also.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Also, und da kann man sich eigentlich, also egal wo man wohnt, kann man sich da anmelden. Ich habe das auch schon gemacht und habe festgestellt, die haben in unserem Landkreis, ja, auf dem Dorf, so viele Anmeldungen, dass sie noch dabei sind, das irgendwie zu koordinieren. Aber man kriegt regelmäßig Mails und man weiß, ne, wenn die jemanden brauchen, dann melden die sich. Das ist ein ganz schönes Gefühl, ja.
Wir haben schon vorab eine Frage reinbekommen. Da ich hier jetzt aber gerade eine live sehe, würde ich die mal vorziehen. Ich weiß es nicht. Ich habe als Lokführerin vor 4 Wochen einen Personenunfall live mitbekommen. Mein Psychologe schlägt EMDR als Traumatherapie vor und die Fortsetzung war: erstens, wie ist das einzuordnen? Zweitens, ist es schlimm, wenn ich mir dabei lächerlich vorkomme?
Also, ich kriege die Abkürzung wieder nicht auf die Kette. Es ist Eye Movement Desensitization. Und dann verlassen Sie es mich. Ist eine Methode, die vor einigen Jahren im Rahmen der posttraumatischen Belastungsstörung so einen Modetrend ausgelöst hat, galt als extrem wirksam. Da geht es im Grunde genommen darum, dass man seine Augen von links nach rechts bewegt. Und das soll, da der Wirkmechanismus war damals nicht klar, helfen, traumatische Erlebnisse besser zu verarbeiten und vor allen Dingen nicht diese Flashbacks zu bekommen. Heute weiß man, es hat dann sehr viele Studien dazu gegeben, die ersten Studien, die es gegeben hat, haben eine gute Wirksamkeit attestiert. Heute weiß man, dass EMDR jetzt nicht evidenzbasiert ist. Das heißt, es gibt keinen klaren Beleg dafür, dass es besser wirkt als irgendeine andere Therapie oder auch überhaupt wirkt. Das heißt aber im Grunde genommen auch, dass man es machen kann. Es ist zumindest kein Schaden bisher nachgewiesen durch EMDR. Wenn das dir ein Psychologe unter Anleitung anbietet, kannst du es probieren. Es ist aber jetzt eben nicht so, als ob es das Mittel der Wahl wäre. Es gibt auch andere Methoden, um so ein Trauma zu verarbeiten.
Bessere oder?
Na, sagen wir mal so, also bessere, was heißt besser? Also das ist halt eine höchst individuelle Geschichte, wie du ein Trauma therapieren kannst. Und wenn es jetzt natürlich durch dieses Augenbewegen und die dazugehörige weiteren Therapieschritte funktioniert, wer bin ich zu urteilen in dem Fall? Man kann es aber auch durch Gesprächstherapie oder andere kognitive Therapieformen, also sich mit Gedanken beschäftigen, Übungen machen, Entspannungsübungen machen. Das gehört aber sowieso alles mit dazu.
Aber es ist nicht per se Bullshit?
Okay. Es ist, ich glaube, man weiß es noch nicht so genau, aber es ist zumindest nicht so toll, wie man erst dachte.
Ah, okay.
Oder kann man das so zusammenfassen? Also ich glaube jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen, wenn ein Psychologe das anbietet, würde ich den in die Schwurbelecke stellen oder so. Okay. Also das sicherlich nicht. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das nicht das Einzige ist, was er dir anbietet. Deswegen, also irgendwelchen Menschen hat's ja geholfen, Und ich gehe auch davon aus, es kann keinen Schaden anrichten, oder? Also
das ist nicht nachgewiesen. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass das IQWiG, das ist das Institut, das unabhängige Institut für Qualität in ärztlicher Therapie, ganz genau die Abkürzung kriege ich gerade nicht auf die Kette, hat vor 2 Jahren eine Pressemitteilung herausgegeben, die ganz klar sagt, es ist nicht evidenzbasiert. Okay. Also es hat keine bessere Wirksamkeit als andere Therapiemethoden. Okay. Also insofern ist es jetzt, es galt als die Übertherapie für traumatische Erlebnisse, das ist es offensichtlich nicht. Sind aber auch, glaube ich, keine Schäden dadurch bekannt.
Okay. Auf jeden Fall tut mir das sehr, sehr leid. Und das ist wirklich, ich kann mir das kaum vorstellen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, es ist für euch wirklich ein Berufsrisiko, was da ist und gar nicht so selten passiert.
Extrem hoch.
Einfach fürchterlich. Ja.
Und die Deutsche Bahn beschäftigt ein Heer an PsychologInnen, die sich genau um dieses Thema kümmern. Das ist leider viel häufiger, als es vorkommt. Es wird in der Presse und den Medien halt nicht breitgetreten, damit jemand auf eine Idee kommt.
Genau. Mhm. Ich würde mal die vorab eingesandte Frage vorlesen. Ich bin Risikogruppe, gehe jetzt mal von Corona aus, dass die Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt alle wegfallen, trifft mich mehr, als ich erwartet hatte. Mir fällt es gerade extrem schwer, eine Perspektive für mich zu entwickeln, wie es weitergehen kann. Einerseits freue ich mich total für meine Freundinnen und alle anderen, dass sie wieder so vieles tun können, was die letzten 2 Jahre gefehlt hat und dass auch Studium in Präsenz wieder möglich ist. Gleichzeitig bedeutet das für mich aber auch, dass ich jetzt noch isolierter bin, an vielem in Freizeit, aber auch in Studium und auf Arbeit nicht mehr dabei sein kann, weil das gesundheitliche Risiko zu groß ist. Es fühlt sich gerade an, als ob ich nicht mehr dazugehören kann und ein Stück weit auch meine Zukunft verliere. Habt ihr Impulse oder Ideen, wie ich die Perspektive wechseln kann, damit es sich weniger schlimm anfühlt? Ich finde schon mal beeindruckend, wie reflektiert das ist. Krass.
Also du hast ja die Perspektive schon gewechselt. Das heißt, genau. Du kannst es ja und hast es ja auch formuliert, dass du sagst, ne, für die einen freue ich mich und für mich ist es aber schwierig. Also du bist ja total reflektiert, was das angeht und du hast auch keine, also das, was du jetzt fühlst, ist ja nichts, was irgendwie nicht situationsangemessen wäre, sondern es ist so, wie du es fühlst, dass du einfach jetzt noch stärker eingeschränkt bist. Natürlich ist es schön für die anderen, für dich ist es jetzt aber gerade schwieriger. Also ich möchte nur, dass du weißt, das ist jetzt nicht verkehrt, dass du so fühlst und damit Schwierigkeiten hast. Mir fiel jetzt so ganz praktisch ein, dass ich gedacht habe, naja, also du könntest schon mit deinen Freundinnen und Freunden vielleicht versuchen, dass ihr, wenn jetzt das Wetter wieder besser wird, einfach mehr draußen macht oder wenn es irgendwie möglich ist, dass du halt, keine Ahnung, wenn man essen geht, dass man halt draußen sitzt zum Beispiel. Ich denke, sowas wäre ja was für dich vielleicht dann machbar wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie extrem du aufpassen musst.
Das Risikogruppe, ich weiß nicht, ob du einen Arzt hast, der dich betreut. Ich weiß ja auch nicht, was dein Risiko ist. Also das müsste man natürlich nochmal eruieren, wie groß eventuell das Risiko realistischerweise ist. Ganz relevanter Aspekt. Das Zweite, ich war letztes Wochenende unterwegs. Das hat sich für mich, bevor es dann der Fall war, auch komisch angefühlt, weil ich auch in meiner Bubble so lebe. Hab da aber auch auf der Reise versucht, weiter das Risiko möglichst zu minimieren. Also für mich steht zum Beispiel aktuell fest, dass ich auf jeden Fall weiter FFP2-Maske beim Einkaufen trage. Auch in Zügen ist es im Moment ja sowieso noch eigentlich Pflicht. Aber da werde ich natürlich noch weiter auf mich achten, einfach um das Risiko zu minimieren. Ich erlebe aber jetzt auch zeitgleich, dass einfach so viele Menschen um mich herum bundesweit, weil ich ja mit vielen Leuten auch übers Netz in Kontakt stehe, einfach erkranken und positiv sind. Und bei den allermeisten jetzt gerade bei dieser hoch ansteckenden Variante, die Verläufe zwar sehr unangenehm sind, also von gar nicht bis auch sehr unangenehm, aber so wie ich es zumindest jetzt ich sage jetzt mal so eine Stichprobe von 30 bis 50 Menschen, die mir so ihre Symptomatiken nach und nach geschildert haben, so waren, dass man sagt, okay, durch Dreifachimpfung ist die Schwere des Verlaufes gepaart mit der zwar sehr ansteckenden neuen Variante, die aber nicht ganz so mit der Machete durch den Körper offensichtlich durchmarschiert wie die alten Varianten, habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht wirklich irgendwann in eine Erkrankung sich verwandelt, die wir bekommen werden, wo wir auch krank sind, die aber jetzt nicht zwangsläufig dieses unfassbare Schreckgespinst von Long-Covid mit einer aufgelösten Leber, Löchern im Gehirn und einem wie auch immer gearteten Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten einhergeht, sondern ich glaube, wir haben es im Moment mit einer recht milden Variante zu tun. Ich versuche ganz bewusst bei mir inzwischen jetzt auch nicht mehr in diesen Fatalismus, was so Newsmeldungen reingeht. Bei mir ist es Twitter. Wenn ich Twitter aufmache, rolle ich durch 100 Tweets und mindestens 15 sind zerstört die Leber, Long-Covid-Zahlen größer als gedacht und. Wenn man dann aber reinschaut, wie die Stichproben sind, wo sind die Studien, liest es sich mitunter dann auch wieder ein bisschen anders. Wir alle wissen, dass so ganz harte Schlagzeilen sich mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Also vielleicht hilft dir auch all das bei dieser Betrachtung. Anders ausgedrückt, wie gesagt, ich kenne einen Risikofaktor nicht, wenn er hoch ist. Hilft aber auch Vorsicht. Und wenn du gute Freunde hast, kann man ja auch in Innenräumen weiter eine Maske tragen. Also mit einer FFP2-Maske senkst du dein persönliches Risiko nach wie vor extrem hoch, dich anzustecken.
Das ist also wenn alle und idealerweise alle tragen. Also auch wenn nur du eine trägst.
Auch wenn du selber eine trägst, erhöht es auch schon die Sicherheit massiv.
Und wir machen das in der Firma so, dass wir eigentlich alle Besprechungen und tatsächlich fast wetterunabhängig mittlerweile einfach draußen abhalten. Mit so 1,5-2 Meter Abstand, manchmal sogar mehr. Und also dann halt ohne Maske, aber weit voneinander entfernt. Also so, dass man halt noch miteinander sprechen kann, ohne dass man rufen muss. Vielleicht sind es sogar mehr als 2 Meter. Und das haben wir uns jetzt halt so angewöhnt. Da fragt auch keiner mehr. Und das war auch für niemanden, es ist für niemanden ein Problem. Man hat sich daran gewöhnt. Und ich meine, wenn dein Freundeskreis oder Einzelne des Freundeskreises vielleicht auch bereit wären, sich ab und zu mal mit dir irgendwie draußen zu treffen, am Stromkasten, wie wir das früher gemacht haben, oder an den Tischtennisplatten, ist das vielleicht auch eine Option. Wer weiß. Auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute.
Ja.
Halt durch. Spine Cakes. Also Rückgratkuchen, Rückgrattorte. Das ist, wie kommt man auf sowas? Frage. Ich mache momentan eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Ich hatte schon die Zusage eines Theaters, nach dem Abschluss dort anfangen zu können. Der Knackpunkt, es handelt sich um ein russisches Theater. Ich hatte immer eine große Sympathie für das Land. Ich kenne einige wahnsinnig tolle, liberal denkende Menschen und finde die Kultur, Bezug auf Theater, Musik und ganz allgemein, eine der unterschätztesten und interessantesten. Somit war für mich immer ein festes Vorhaben, dort zumindest einige Jahre zu arbeiten. Das wird jetzt wohl bis auf Weiteres, vermutlich auch in den kommenden Jahrzehnten, sehr schwer bis unmöglich. Ich merke jetzt, wie ich komplett die Motivation für meine Ausbildung verloren habe, obwohl es definitiv noch immer mein Traumberuf ist. Bis vor ein paar Wochen war ich Einserschüler, jetzt habe ich nicht ein einziges Thema des vergangenen Unterrichtsblocks gelernt, obwohl kommende Woche schon der nächste startet. Es geht weiter, im Betrieb bin ich unkonzentriert, neulich hätte ich fast eine Premiere vergessen. Dazu kommt das allgemeine Gefühl der Machtlosigkeit, die vielen Erinnerungen im Alltag. Lieblings-Metal-Band hören, russisch. Das Buch, das ich lese, russische Autorin, Lieblings-Shirt, Merch von einem russischen Musical, oh Mann. Und das schlechte Gewissen, so viele Berührungspunkte mit dem Aggressor zu haben und zu bedauern, was man selber verliert, während jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben. Damit komme ich endlich zu meiner Frage, wie schaffe ich es, mich in dieser Situation weiter beruflich zu motivieren, eine neue Perspektive für mich zu finden. Geht das überhaupt? Schließlich Schließlich kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher, wenn die Welt sich für immer verändert hat.
Magst du, Alexander?
Ja, ich überlege gerade, wie ich das einordne, weil ich persönlich hatte habe keine überbordende Affinität russischer Kunst und Kultur gegenüber. Kenne aber Menschen, bei denen das durchaus der Fall gewesen ist. Ich will den Punkt erstmal nennen. Ich glaube, bei all dem, was schlimm ist, gerade auch die Dinge, die vielleicht jetzt nicht gerade zeitgenössisch sind, darf man das vielleicht sogar auch noch? Was man natürlich jetzt gerade so überlegen muss, wie sind natürlich die Verbindungen, also jetzt bei so einem russischen Theater, wie eng ist es mit Russland gekoppelt? Ich habe die Diskussion intensiv verfolgt, wo es um den Dirigenten ging, der seinen Job verloren hat, wo viele Leute gesagt haben, das kann nicht zu einem Arbeitsverbot führen. Da muss man dann natürlich schon sagen, dass er zum engeren Zirkel Wladimir Putins gehört hat und natürlich auch entsprechend politische Äußerungen, also er war dem Regime nahe und wurde mit deutschen Steuergeldern bezahlt, dieser Dirigent, wo man dann sagt, okay, das ist schon jetzt nicht so ganz lapidar wie ein russischer Staatsbürger, der in Deutschland arbeitet und sonst keine Beziehung zum Regime oder hat und vielleicht auch schon so lange hier ist, dass er der Propaganda da anheimgefallen ist. Zweiter Aspekt, was wir hier erleben, ist ein gut vorbereiteter Propagandakrieg auch. Es war viele, viele Jahre, ist es Russland gelungen, durch Trollfarmen, durch RT, Sputnik, ein Bild, gerade denjenigen, die etwas antiamerikanisch gegen die NATO eingestellt waren, in die Köpfe zu bringen, die irgendwie so eine Art Legitimation nahelegen, die natürlich nicht existiert. Es ist ein Angriffskrieg, es ist ein Aggressor, es geschehen gerade Völkerrechtsverbrechen, die da stattfinden. Auch hier finde ich es wichtig, dass wir die russische Gemeinde, so wie ihr mit ihren Berührungen kommt, nicht komplett verlieren, sondern sie auch weiterhin darüber aufklären. Das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, zu sagen, ihr seid auf falschen Informationen aufgesessen. Eigentlich genauso wie bei den Querdenkern. Ob es gelingt, sei mal dahingestellt. Und der letzte Punkt, ich verstehe sehr wohl, dass du sagst, da kann ich ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten für mich. Aber es ist ja ein Bereich, wo man auch woanders arbeiten könnte. Und es ist jetzt die Frage, ob es überhaupt dieses russische Theater ist, wo du jetzt keine Perspektive mehr für dich siehst, oder so ein generelles Gefühl des Gelähmtseins vor diesen Ereignissen, die wir da erleben. Und natürlich haben wir immer Krieg auf der Welt. Das ist völlig klar. Und es gibt ja auch die Leute, die sagen, jetzt richtet euch alle über die Ukraine auf. Was ist denn mit dem Jemen? Was ist mit Syrien? Was ist mit Afghanistan? Alles völlig richtig, völlig legitim. Aber es ist noch etwas anderes, wenn es dann wirklich in Europa, in der Nachbarschaft stattfindet. Ich finde, das kann einen auch oder darf einen auch ein bisschen mehr mitnehmen. Und dieses Gefühl der Lähmung, da muss man aktiv, glaube ich, ein Stück weit gegen anarbeiten. Das ist wirklich etwas, was jetzt nicht von alleine weggeht, sondern wo man wirklich auch anarbeiten muss und wo du dich vielleicht motivieren musst, vielleicht mit einer anderen Perspektive, dass du sagst, ich gehe woanders hin mit der Ausbildung und vielleicht kann ich in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder in 3 Jahren dann doch wieder ans russische Theater gehen. Vielleicht ist die Weltlage dann wieder eine andere. Der Job sollte dir weiter auf jeden Fall Spaß machen. So wie du es beschreibst, tut er das ja auch im Grunde genommen. Das ist jetzt die Frage, ob es nur Russland ist oder die generelle Situation, dass wir nach 70 Jahren wieder Krieg auf unserem Kontinent haben.
Ja, wenn eine Perspektive fehlt, ich verstehe total, dass man, wenn man eine Ausbildung macht und dann plötzlich die Perspektive, das, was man sich gewünscht hat, am Ende der Ausbildung erst einmal wegfällt, dieses eine Ding, dass man dann sehr belastet und sich erstmal sagt, wofür mache ich das denn alles? Hm. Sophia?
Ja, es ist ja nicht nur die Perspektive, sondern es ist ja so alles. Also du hast ja beschrieben, ne? Also dir geht's einfach generell nicht gut mit all dem. Natürlich, das tut's bei uns, ist bei uns allen so. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass es dich nochmal besonders trifft, weil du da so eine enge Verbindung zu hast und auch jetzt hinter bei allem, was du so sehr magst und was so in deinem Leben präsent ist oder war, dich fragen musst, ist das jetzt okay, darf ich das jetzt mögen oder mag ich es denn überhaupt noch? Also das ist ja für dich schon, abgesehen von allem drumherum, auch eine persönliche Krise. Und das finde ich, das darfst du auch ruhig anerkennen und die darf auch sein. Denn es ist für dich jetzt in deiner Situation, so wie du sie geschildert hast, persönlich einfach noch ein bisschen schwieriger als für uns, die wir nicht so eine enge Beziehung zu irgendwelchen russischen Dingen hatten. Also ich will nur sagen, dass du jetzt gerade eine Phase hast, wo das nicht funktioniert. Das ist ein Stück weit normal, würde ich sagen, ne, weil du in der Krise steckst. Und also das darf sein, aber versuch natürlich, um Gottes Willen deine Ausbildung fertig zu machen. Also da du ja geschrieben hast, du warst ein sehr, sehr guter Schüler, glaube ich, ist es jetzt auch nicht so tragisch, wenn du jetzt einen Bereich, wenn du da so ein bisschen verkackt hast jetzt. Vielleicht könnte es dir helfen, dass du dir sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu diesem Theater gehen kann nach der Ausbildung, aber auf jeden Fall kannst du als Veranstaltungstechniker so, so viel Gutes tun und so vielen Menschen eine schöne Zeit machen. Und es ist so ein wichtiger Beruf, finde ich. Also du wirst gebraucht.
Ja, und wir brauchen dringend nette Veranstaltungstechniker.
Genau, also wir brauchen dich, um uns nicht mit welchen drum ärgern zu müssen. Aber es ist wirklich ein toller Beruf. Und
und gut Ausgebildete.
Ja. Bitte mach da weiter. Und also vielleicht kannst du für dich ein anderes Ziel finden. Also wenn es für dich ganz, ganz wichtig ist, ein Ziel zu haben. Also man kann ja auch eine Ausbildung weitermachen und sagen, okay, ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass ich diesen Beruf erlernen will und ich weiß, dass ich als Veranstaltungstechniker arbeiten will. Vielleicht schaffst du das ja, dass du dir sagst, gut, ich weiß jetzt nicht wo, vielleicht gibt es noch irgendwas Tolleres. Und wenn dir das zu schwer fällt, weil du jetzt halt einfach dich so dran gewöhnt hast, ein bestimmtes Ziel zu haben, dann schau doch mal dich um, ob du für dich was finden kannst, was dann eben die zweitbeste Möglichkeit ist. Denn das Zweitbeste ist ja auch noch ziemlich gut.
Ja, finde ich gut. Also ich meine, Veranstaltungstechnik ist wirklich ein cooler Beruf. Es gibt einen Bedarf an guten Leuten. Es gibt keinen Bedarf an schlechten, aber du bist ja ein guter. Deswegen bitte mach das fertig und ich hoffe, wir sehen uns dann mal bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich dann das Glück habe, dich zu haben. Und dann, glaub mir, dann macht es auch wieder Spaß. Die 1,5 Stunden. Nein, also ich glaube, wenn es jetzt nicht so ist, dass der Beruf in Frage steht, sondern nur in Anführungsstrichen, das Ziel gerade fehlt, such dir das neue Zweitbeste.
Ich möchte es jetzt nicht relativieren, weil es ja nicht nur das Ziel ist.
Ja, ja, klar. Es ist auch eine Liebe für ein Land, für eine bestimmte Kultur. Ja, einfach ist es nicht, aber versuch's. Conny Johnny. Ich habe seit einiger Zeit eine Therapie bekommen. VT. Was?
Verhaltenstherapie?
Ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug sinnvoll beitrage und bin ein bisschen am Zweifeln. Vielleicht bin ich auch einfach nur ungeduldig, habe aber das Gefühl, dass nichts bringt. Könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, wie das so ist, mit nebenbei nach anderer Therapieform umzusehen? Bin mir ziemlich unsicher und auch, ob das so einfach geht oder habt ihr vielleicht noch Tipps? Also das Problem ist, du hast das Gefühl, du meinst nicht sinnvoll beitragen zu können und bist am Zweifeln und bist vielleicht aber nur zu ungeduldig.
Da müsste man jetzt ein bisschen wissen, seit wann du diese Therapie... Steht das da? Habe ich das jetzt wieder vergessen?
Nee.
Das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen und ich glaube, ich werde jetzt eine ziemliche Wischiwaschi-Antwort von mir geben, weil es so viele Möglichkeiten gibt, was sein könnte. Grundsätzlich sollte man sich nicht so fühlen wie du, wenn man eine Therapie macht. Jetzt kann es aber sein, dass du gerade erst begonnen hast und gerade in den ersten, ich sag mal, in den ersten 5 Stunden kann es wirklich sein, dass man sich da erstmal finden muss, dass da erstmal auch eine Vertrauensbasis hergestellt werden muss, dass man selbst jetzt noch nicht so sich in dieser Rolle als Patient irgendwie wiederfinden kann. Also ich höre ja auch raus, du hast so das Gefühl, du müsstest irgendwas beitragen, das musst du eigentlich nicht. Die Hauptarbeit, würde ich sagen, macht der Therapeut oder die Therapeutin. Also bitte setz dich da nicht unter Druck, sondern und sprich das an vor allem. Also du darfst da ruhig oder du solltest mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin darüber sprechen und sagen, ich habe das Gefühl, ich müsste mehr beitragen. Da könnt ihr mal schauen, was ist denn das? Vielleicht bist du unterfordert, das kann ja auch sein. Also ist ja auch möglich, dass jetzt das irgendwie zu vorsichtig angegangen würde. Oder es ist einfach ein Gefühl, weil du nicht so genau weißt, wie läuft denn eine Therapie ab. Also weil du vielleicht in deinem Kopf das Bild hattest, dass du viel mehr leisten musst, um damit sich was ändert. Aber so grundsätzlich höre ich einfach raus, du fühlst dich nicht so richtig gut damit. Und wenn du jetzt schon länger in Therapie bist, und das sind jetzt nicht so die ersten 5, 6 Stunden, dann glaube ich, ist es gar nicht verkehrt, mal zu schauen, ob was anderes besser wäre oder ein anderer Therapeut besser wäre. Also vielleicht passt es aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber das Erste ist wirklich, sprich in der Therapie darüber.
Genau, also das war auch mein erster Gedanke. Sprechen wir darüber, was für Ziele, in welchem Zeithorizont denn so passieren sollen. Also nach wie vielen Sitzungen muss oder sollte vielleicht das und das passieren oder das und das leichter fallen. Das ist sehr individuell, was ja so die Ziele der Therapie auch sind, die ihr gemeinsam ja definiert normalerweise. Und dann hast du gerade gefragt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dich nach anderen Therapieformen umzuschauen. Die Frage ist tatsächlich, ist es eine andere Therapieform oder ein anderer Therapeut, eine andere Therapeutin, die vielleicht auch einen anderen Weg mit dir geht, wäre eine Option. So ganz einfach, also grundsätzlich darf man das machen. Man darf eine Therapie abbrechen und darf sich einen neuen Therapeuten suchen. Das Problem dabei ist eben, dass es sein kann, dass du eine gewisse Wartezeit wieder hast, bis du jemanden findest. Das ist das Problem. Also das ist das einzige Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir ja mehr Menschen haben, die Therapieplätze suchen, als dass wir freie Therapieplätze haben. Insofern ist es immer so eine Überlegung, fühlst du dich stabil genug zu sagen, ich könnte jetzt auch mal auf 2 Monate wöchentliche Therapie, wenn sie denn wöchentlich ist, verzichten, weil es mir dann doch wichtiger ist, eine andere Therapeutin zu suchen und zu finden. Aber der erste Schritt wäre für mich auch ganz klar, so wie Sophia gesagt hat, das nochmal zu thematisieren, dass du das Gefühl hast, irgendwie geht's gerade nicht so voran, wie ich es mir vorstelle. Liegt das an mir? Müssen wir gemeinsam was anderes machen? Was sind eigentlich die Ziele? Was sollte denn wann passieren hier in der Therapie? Völlig legitim, unbedingt ansprechen. Ist genau wie beim Hausarzt, der dir irgendein Schmerzmedikament für irgendeinen Schmerz gibt, frage ich immer, ab wann muss denn der Schmerz besser werden? Wie lange muss ich das nehmen? Das muss man auch mal fragen. Weil so ein Arzt, der weiß das, nach 3 Tagen ist es weg, der vergisst das aber manchmal zu sagen. Das muss man dann halt auch leider erfragen. Schöner wäre es, wenn es einem gesagt wird, aber da muss man sich manchmal leider selber drum kümmern.
Okay. Da kommt gleich eine Frage, die so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, aber ich würde gerne was kommentieren. Cat Blues hat sehr idealistisch dem Spinecakes geraten, wenn du dadurch die Möglichkeit hättest, vor Ort für Aufklärung, Bildung etc. pp. Zu sorgen, join the rebellion, wäre das was Gutes. Ich würde davon abraten. Ich würde davon abraten, jetzt nach Russland zu gehen und zu versuchen, sich politisch in dieser Form zu engagieren. Aber ganz ehrlich, das ist zu gefährlich.
Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich weiß nur nicht, ob ein russisches Theater vielleicht ein russisches Theater in Deutschland ist.
Das wiederum unbedingt gerne, super, hurra. Na, warum nicht? Genau. Also genau, wenn das ein russisches Theater hier in Deutschland ist, würde ich persönlich übrigens nebenbei bemerkt, die Problematik gar nicht so hoch so naja, drastisch sehen. Kommt drauf an,
was für ein
natürliches Staatstheater, was dann, ja. Ne, also klar, da muss man halt
dann
gucken.
Aber was dann eben doch letztendlich vielleicht mehr pro-russisch ist, und zwar also die schlechten Dinge pro-russisch ist, als du vielleicht jetzt weißt, wer weiß, keine Ahnung. Also das weiß ich nicht, das wissen wir jetzt nicht, russisches Theater hier oder russisches Theater aber in Russland.
Aber das Problem war ja klar, also ja. Es ging ja nicht darum, was ist das für ein russisches Theater, sondern um mehr. Also
ja.
Und mein Rat ist auch, bitte mach deine Ausbildung fertig und kümmere dich um dich.
Ja,
und genau. Sieh zu, dass es dir wieder besser geht und du stabiler wirst. Und wenn du die Ausbildung fertig hast, dann wirst du ganz, ganz viel Gutes tun können.
Genau. Aber weil hier stand, vor Ort für Aufklärung und Bildung zu suchen, davon würde ich wirklich abraten wollen. Danny Spikey. Wie gehe ich mit meiner chronifizierten Depression um? Ich war insgesamt das 5. Mal ambulant. Und mein letzter Therapeut sieht in einer ambulanten Psychotherapie, Verhaltenstherapie, keinen Weg auf Besserung mehr. Welche Kliniken in NRW oder auch bundesweit wären gegebenenfalls zu empfehlen? Muss das nicht der Therapeut sagen?
Das muss nicht der Therapeut sagen, aber ich kann dazu gar nichts sagen, würde ich jetzt auch nicht machen. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich finde es schwierig, auf so Empfehlungen zu hören. Also ich meine, klar, wenn man jetzt gar nicht weiß, dann klar fragt man dann Menschen. Aber ich habe erlebt, dass jemand total begeistert war von einer Klinik und wirklich das Gefühl hatte, ihm wird da geholfen. Und eine Bekannte von mir war in der gleichen Klinik. Und man, wenn man die Berichte von den beiden hört, dann hat man nicht das Gefühl, dass die in der gleichen Klinik waren, sondern dann waren die auf zwei verschiedenen Planeten. Also was ich damit meine ist, das ist schwierig zu sagen. Also wenn du natürlich jetzt irgendwo im Internet liest, dass sich alle möglichen Leute beschweren und sagen, da findet gar keine Therapie statt oder sowas, das meine ich nicht, sondern ich gehe jetzt davon aus, eine Klinik, die so ist, wie sie sein soll, vielleicht schaust du dir das einfach an. Also ich glaube, dass du schon, also die haben ja alle eine Homepage und da stehen auch Dinge oder man kriegt ein Gefühl dafür. Guck doch mal, was es da gibt. Und wenn du dann was gefunden hast, wo du das Gefühl hast, hey, das spricht mich jetzt irgendwie an und da könnte ich mir vorstellen, dass ich mich da wohlfühle, dann kann man sich die auch anschauen. Also gut, jetzt weiß ich nicht, wie das Corona-technisch ist und wie weit die dann weg sind, aber die Möglichkeit gibt's auch oder dass man ein Vorgespräch führt oder so. Also ich rate dazu, hör da eher auf dich und auf das, was du jetzt so rausfinden kannst. Es sei denn, du hast jetzt einen sehr, sehr guten Freund, aber dann hättest du die Frage nicht gestellt, der dich sehr, sehr gut kennt und der schon mal irgendwo war und vielleicht da eher was dazu sagen kann. Also das kann schon sein. Und ja, was Tommy gesagt hat, wenn der Therapeut, die Therapeutin jetzt weiß, ich kenne die und die Klinik und die, ich kenne da auch die Therapeuten und weiß, das würde jetzt gut passen, aber dann hätte der das ja wahrscheinlich auch gesagt.
Alexander.
Ja, alles, was Sophia gesagt, ganz genau so. Vielleicht noch mit dem Hinweis, dass so eine psychosomatische Klinik, wo man dann auch mal so 3-4 Wochen, eventuell länger, ist, das ist auch gar nicht schlimm. Also es gibt immer noch nach wie vor Menschen, die vor so einem stationären Aufenthalt in so einer Einrichtung Angst haben. Es ist formal gesehen im Grunde genommen so wie eine Kur. Es gibt halt nicht so diese Fango-Packungen und Massagen, sondern es gibt Gruppentherapie, Einzeltherapie, Entspannungstherapie und je nach Klinik gibt es dann auch solche Dinge wie Kunsttherapie, dass man malt, dass man vielleicht sogar auch mal mit Ton arbeitet. Was das Entscheidende dabei ist, ist neben den therapeutischen Aspekten, die du da hast, dass du da medizinisch gut versorgt bist, weil da immer Ärzte sind. Das ist auch ganz wichtig. Da werden auch nochmal ärztliche Aspekte abgecheckt. Das haben wir ja auch oft genug beschrieben. Und du hast für dich auch die Chance, dem Alltag ein Stück weit auch mal zu entrinnen für eine gewisse Zeit und nochmal Zeit für dich selber zu haben. Das ist manchmal, macht einem das auch Angst, Zeit mit sich selber zu haben. Bist ja nicht alleine, also es sind ja immer auch andere Menschen um dich herum, auch in so einer Klinik. Es kann aber auch mal helfen, aus dem sehr eingefahrenen Setting, wenn es denn so ist, mal rauszukommen und wieder neue Eindrücke zu bekommen. Und auch deshalb kann so ein stationärer Aufenthalt auch mal gut sein und eigentlich nichts, vor dem man Angst hat. Ich selber habe ja, das habe ich oft genug erzählt, 3 Monate in unserer Klinik ein Praktikum gemacht und das war keine dunkle Anstalt, wo Leute eingesperrt wurden, sondern es war hell, freundlich, offen.
Keine Schreie aus dem Keller.
Überhaupt nicht. Und da gab es Menschen, die sich um dich kümmern wollten. Ich war einer davon in der Zeit.
Wobei es völlig okay ist, davor Angst zu haben.
Na klar, ich will sie nur ein bisschen mindern. Also natürlich hat man immer Angst, auch wichtiger Punkt, immer Angst vom Ungewohnten und das fühlt sich komisch an. Ich will das nur ein bisschen mindern. Also du darfst die Angst haben. Ich möchte sie dir nur ein bisschen nehmen und dir ein bisschen Mut machen.
Das war natürlich mein Ansatz. Ich denke, das ist wirklich eine gute Idee. Also wenn du sagst, das ist jetzt schon, du hast so viel Ambulantes versucht und das ist eine wirklich gute Idee und eine gute Sache und es ist nochmal so anders, wie Alexander gesagt hat, das kann tatsächlich da nochmal wirklich einen Schalter umlegen. Ich habe gerade das Hörbuch von Kurt Krömer gehört, den Titel habe ich vergessen, aber wahrscheinlich habt ihr es mitgekriegt. Er hat ja ein Buch geschrieben über seine Depressionen und auch seine Zeit in der Klinik und ich finde, dass es ganz, ganz großartig beschrieben ist, weil es eben so persönlich ist. Es ist überhaupt nicht fachlich oder sonst irgendwas, sondern ganz persönlich von ihm beschrieben. Aber er hat auch erwähnt, dass er sich endlich mal gut aufgehoben gefühlt und er wusste, er muss nichts erklären. Also das fand ich einen spannenden Punkt, den man, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat, bevor man in so eine Klinik geht. Dass du da hingehst und zum einen, was Alexander gesagt hat, ne, da sind lauter Menschen, die sich um dich kümmern, die dir helfen wollen. Aber du musst auch keine Angst vor den Mitpatienten, Mitpatientinnen haben, sondern das ist auch schön, dass du dich da nicht erklären musst. Also Kurt Krömer hat zum Beispiel gesagt, er hat halt ständig geheult Und es war einfach egal. Und man muss nicht erklären, warum man jetzt heult oder jemand guckt einen komisch an oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so. Also ich kann dieses Buch wirklich allen ans Herz legen, die Angst davor haben, sich so einen stationären Aufenthalt, wobei es bei Kurt Krömer war, glaube ich, eine Tagesklinik, sich dahin zu begeben, weil es einfach aus Patientensicht schön beschrieben ist, wovor man alles Angst hat und was dann gar nicht so schlimm ist, sondern sogar richtig gut.
Ja, also da noch einen letzten Satz. Also meist ist es in den Kliniken so, dass ja die Patienten in so Teams eingeteilt werden oder Gruppen eingeteilt werden. Und dann, genau wie Sophia sagt, stellt man fest, oh, guck mal, da sind 50 oder 20 Personen, denen geht's ähnlich schlecht, wie es mir gerade geht, und die wissen ganz genau, wovon ich rede. Mhm. Und das ist ja in unserer Gesellschaft nach wie vor häufig nicht der Fall, dass man unter Menschen gerät, die das verstehen, was gerade so mit einem ist. Und auch das ist ein guter Aspekt, gut, dass du den nochmal genannt hast. Auch das hat man in solchen Kliniken.
Ich drück die Daumen, dass du eine ganz tolle Klinik findest.
Ich dir auch. Gerade in diesem speziellen Format, was wir hier haben, ist es natürlich schwierig für mich darauf hinzuweisen, dass wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil es keine kausalen Zusammenhang gibt zwischen...
Das hast du schön gemacht.
Ja, wie soll ich es machen? Weißt du, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem wunderbaren Format, was wir hier machen und gerne machen, und den Abozahlen. Also wenn die jetzt nochmal 200 weiter fallen, machen wir es trotzdem und wir machen es trotzdem gerne. Ich möchte trotzdem, ich habe gerade mit Schrecken die Abozahlen des Waldmaix-Kanals gesehen. Die sind auf 1074 gefallen von 2500, die wir eigentlich anstreben. Und damit lasse ich es auch darauf hingewiesen zu haben, weil das ist eigentlich das falsche Format, aber es liegt mir sehr am Herzen, weil es mir am Herzen liegt. Glimmerling schreibt, 3 Jahre nach der Trennung von meinem Mann habe ich beschlossen, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen, in dem wir in getrennten Wohnungen beide noch gelebt haben. Nun stellt sich die Frage, bei wem unsere Tochter bleibt. Wir beide haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen und ich sehe im Moment keine mögliche Einigung. Habt ihr eventuell Ideen, Tipps, wie wir möglichst ohne Gericht auf einen Nenner kommen können?
Ich gehe jetzt davon aus.
Die Tochter ist 7.
Jetzt mal vor, Alexander.
Die Tochter ist 7.
Ich bin da raus. Da habe ich nichts Sinnvolles beizutragen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr einfach miteinander versucht habt, eine Lösung zu finden und das nicht geklappt hat, weil ich glaube, dass ihr beide möchtet, dass eure Tochter bei euch wohnt. Also es gibt ja verschiedene Modelle und ich weiß jetzt nicht, was ihr bisher gemacht habt. Also vielleicht habt ihr bisher, dadurch, dass es ein Haus war, jetzt gar nicht so den Bedarf an einer festen Regelung gehabt und es hat irgendwie so funktioniert. Aber dann könntet ihr zum einen mal schauen, wie war es denn bisher? Also das, was gut funktioniert hat, was war das denn? Also war das sowas wie ein Wechselmodell oder also was war das? Was ist das, was gut funktioniert hat und wie können wir das denn jetzt aufrechterhalten? Und wenn ihr da alleine nicht zu einer Lösung kommt, was völlig normal ist und was vielen so geht, weil da ja auch Angst mit reinspielt und also klar Verlustängste, aber vielleicht auch noch Wut auf den Partner, auf den Ex-Partner und all diese Dinge, sucht euch jemand, der das Gespräch begleitet. Also es gibt kostenfrei Beratungsstellen, das sind die von der Caritas oder von der Evangelischen Kirche, was aber nur bedeutet, dass die der Träger sind. Also du musst da jetzt nicht in der Kirche sein, um dich beraten zu lassen. Und da wird jetzt auch nicht besonders kirchlich beraten, sondern das sind einfach Beratungsstellen für Eltern und Kinder. Es gibt auch welche von der Stadt, es gibt Pro Familia. Also da gibt es eine Menge. Es gibt auch das Jugendamt, was im Normalfall auch gute Beratung macht. Also man hat, glaube ich, nach wie vor irgendwie so ein Bild vom Jugendamt, das ist böse oder inkompetent oder sonst irgendwas. Also ihr könnt euch an das Jugendamt wenden und sagen, wir brauchen da jetzt Hilfe. Und entweder ist im Jugendamt da ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die zum Beispiel eine Mediationsausbildung hat, also nicht Meditation, sondern Mediation. Das heißt, das ist jemand, ein Mediator ist jemand, der nicht sagt, also ich finde, das müssen Sie jetzt aber so und so machen, sondern der nur dafür da ist, mit euch herauszufinden, was genau wollt ihr und dann mit euch zu gucken, wie könntet ihr denn einen Kompromiss finden? Das finde ich persönlich eigentlich die beste Möglichkeit, weil ihr seid ja irgendwie jetzt 3 Jahre lang in diesem Haus miteinander ausgekommen. Und insofern glaube ich, in euch steckt ja da bestimmt das Potenzial, dass ihr euch irgendwie außergerichtlich einigen könnt. Ne? Also Mediation ist das eine oder eben eine Beratung. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich rate euch, sucht euch jemanden, der diese Mediationsausbildung hat, weil ihr sitzt zu zweit vor einer Person. Und es ist nicht so einfach. Also für denjenigen, der da alleine sitzt, dass nicht einer von euch das Gefühl hat, ah, der steht ja auf der Seite von dem anderen oder sich nicht gesehen fühlt oder so. Also das sollte schon jemand sein, der wirklich da eine Ausbildung gemacht hat und weiß, was er da tut. Weil gerade ein Paar oder ein Ex-Paar, was sich um ein Kind streitet, das ist natürlich hoch emotional und es ist auch gut so, dass das so ist.
Damit ist die Frage beantwortet, nehme ich an, oder?
Ja, und ich hoffe, ihr findet da einen guten Weg.
Ja.
Also seid offen, da gibt's ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten.
Liquid Pepper Tiger. Der flüssige Pfeffertiger ist multiaxiales Klassifikationssystem Schwurbel oder ist da was dran? Multiaxiales Klassifikationssystem.
Das ja, sagt mir
Alexander.
Das sagt mir erstmal nichts, das muss aber nichts heißen. Mhm. Ich würde tatsächlich jetzt.
Es könnte sogar heißen, dass es kein Schwurbel ist, ne?
Ja, richtig. Ich mache jetzt mal multiaxiales Klassifikationssystem.
Ja, genau. Soll ich, während du googelst, mal die nächste anonyme Frage? Ja. Mimbutzki hat eine anonyme Frage geschickt. Ist es üblich, dass man in Therapiesitzungen regelmäßig so 30 Minuten irgendwas zum Thema erklärt bekommt und dann nur noch kurze Zeit für die eigentliche Therapie bleibt? Ich fand es immer blöd, wenn die Stunden mit Lehrbuchwissen gefüllt wurden, statt mit an dem Problem zu arbeiten. Auch ich hatte das Problem, dass meine Wünsche, was bearbeitet werden soll, mit fortlaufender Therapie keine Rolle mehr spielten. Ich musste dann unter anderem abbrechen. Also zum einen Lehrbuchwissen wurde vermittelt und zum anderen das Problem, dass meine Wünsche, also die Wünsche keine Rolle mehr spielen.
Also Lehrbuchwissen, das kann natürlich schon mal sinnvoll sein. Allerdings beschreibst du das ja so, als hätte das einen riesigen Raum eingenommen und das kann ich, also das kann mal in einer Stunde so sein. Ne? Also das kann schon sein, dass es mal notwendig ist, dass da was erklärt wird, aber üblich ist das nicht und ich höre in erster Linie raus, du bist da unzufrieden und deswegen denke ich, das solltest du auf jeden Fall ansprechen und auch wenn du jetzt sagst, mein Wunsch ist, keine Ahnung, das Verhältnis zu meinem Vater zu bearbeiten, dann ist es schon ziemlich merkwürdig, wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin dann sagt, nee, aber ich möchte Ihnen jetzt erstmal hier mein Wissen vom Kopf knallen. So wird es nicht gesagt worden sein, aber also eigentlich solltest du schon natürlich die Möglichkeit haben zu sagen, das liegt mir auf dem Herzen, das und das und darüber möchte ich jetzt sprechen. Also.
Also ist wichtig zu verstehen, dass in der psychischen Erkrankungen durchaus Muster liegen. Also bei zum Beispiel Angststörungen ist es wichtig zu verstehen, wie im Körper Angst funktioniert und warum zum Beispiel eine Expositionstherapie, also wenn man sich dann einem Angstreiz aussetzen muss, warum das Sinn macht, das muss man schon auch mal erklärt bekommen, aber einmal und dann nicht in jeder Sitzung, so wie du beschreibst, 30 Minuten von 60 Minuten, das ist nicht üblich. Also es kann durchaus solche Sitzungen geben, weil man natürlich auch auf einer abstrakten Ebene verstehen muss, dass auch wenn es sehr individuell ist, eine psychische Erkrankung ist, da gewisse Muster gibt. Ansonsten all das, was Sophia gesagt hat und ganz kurz abschließend zu dem multiaxialen Klassifikationssystem, deswegen bin ich auch gestolpert, ist kein Schwurbel, ist evidenzbasiert, ist eine Weiterentwicklung eines Klassifikationssystems aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie, ist aus dem ICD-10 entwickelt worden. ICD steht für International Classification of Diseases. Das ist das Buch, in dem jede Erkrankung mit einem Zahlencode versehen ist, also vom Schnupfen bis zur Depression. Das ist überarbeitet worden in den vergangenen Jahren und im Rahmen dieser Überarbeitung hat man anhand von großen Studien dieses multiaxiale Klassifikationssystem entwickelt. Ich habe mich da jetzt noch nicht eingelesen.
Das hätten wir aber wissen sollen, Alexander, finde ich. Ne?
Ich habe im Studium
ziemlich peinlich.
Naja, ich habe im Studium, am Ende waren es bei mir das ICD-10 und das DSM-4, das ist der Diagnostics Statistics Manual in der Version 4.
Bei mir war es 3R.
Siehst du? In der dritten Revisionsausgabe. Ja. Ich habe danach ja lange nicht mehr oder nach Ende des Studiums nicht mehr therapeutisch gearbeitet. Insofern bin ich da ein bisschen raus. Aber es ist kein Schwurbel, sondern ein evidenzbasiertes System, was auf mehreren Achsen Persönlichkeits- oder psychische Erkrankungen klassifiziert. Aber mehr habe ich jetzt in den paar Sekunden. Ich habe nur geguckt, wo es herkommt.
Danke für die Abos, die ihr mal eben hier rausgehauen und anderen Leuten geschenkt habt. Das ist wirklich der Knaller.
Vielen Dank.
Freak Tab. Ich bin seit Anfang letzten Oktober grundsätzlich im Homeoffice, nur ab und zu, Deutsche Bahn Admin im öffentlichen Dienst, muss ich dann doch zur Arbeit. Ich bin diagnostizierter Sozialphobiker. Spätestens seit dem Kriegsstart fühlen sich die Tage wie Spießrutenlaufen an. Durch Corona sind hauptsächlich nur Leute vor Ort, die entweder müssen oder dem Querdenkerspektrum näher sind. Oh Mann. Ich habe jedes Mal Minimum eine Diskussion an der Backe. Mit dem Thema Russland ist es ähnlich. Moment, das scheint weiterzugehen. Das war eins von zwei. Am nächsten Tag bin ich völlig durch. Und jetzt kommt die Frage. Therapie oder Jobwechsel?
Schwierige Frage. Therapie, ja. Und dann kannst du in der Therapie überlegen, ist ein Jobwechsel angebracht oder auch nicht. Also ich meine, und man kann das ja auch parallel machen. Alexander, du erklärst das immer so schön mit dem Job, wo man dann nochmal gucken kann, auch wenn man den weitermacht.
Ja, also Admin klingt für mich schon wieder nach IT. Also Admins, die was können, werden ja immer gesucht. Also natürlich kannst du parallel schon mal auf eine Jobsuche gehen. Mhm. Schadet nie. Ist auch eine gewisse Übung, auch mal eine Bewerbung zu schreiben. Erfährt auch keiner im alten Job. Das kann man ganz angenehm eigentlich machen. Insofern kann man sich natürlich da umschauen, bin da aber bei Sophia. Also auch jetzt für uns alle, also ganz ehrlich, auch bei mir ist so eine gewisse Sozialphobie nicht pathologisch, aber ich merke halt auch, dass ich wie vor der Familienfeier wirklich überlegt habe, machst du das nicht? Muss das jetzt sein? Können wir das nicht nächstes Jahr diesen Anlass feiern? Groß, warum muss das jetzt sein? Das heißt, an dem Punkt sind wir ja alle, dass es für uns schwieriger ist. Du bist diagnostiziert, das heißt, ich kann mir nur grob vorstellen, wie viel schwieriger es natürlich für dich aktuell ist. Kann mich aber eben, wie gesagt, so ein bisschen da schon hineinfühlen. Und da macht eine Therapie immer Sinn. Ein Punkt, den ich dir, also was ich einfach nur mal in den Raum stellen will, und das erlebe ich auch in meinem engeren Freundeskreis, so dieses Diskutieren, ist halt die Frage, diskutieren die mit dir oder hast du den Impuls, wenn du was hörst, in die Diskussion einzusteigen? Oder anders ausgedrückt, gibt es so diesen alten Spruch, pick your fights. Also wenn da jetzt ein paar Schwurbler gerade im Büro sind und du hörst da ein Gespräch mit, ist es dann so, dass sie sich in das Gespräch reinziehen oder dass du sagst, ich muss da jetzt intervenieren, obwohl es mir überhaupt nicht gut geht, aber ich muss jetzt sagen, dass die Unsinn reden. Also auch da sei mal kritisch mit dir selber, ob du in der aktuellen Lage, in der aktuellen Situation jetzt gerade jede Diskussion führen musst. Eigentlich muss man sie führen, weil man natürlich Unsinn nicht stehen lassen darf.
Nicht, wenn es die eigene Gesundheit schädigt.
Aber der Akku muss halt auch ein bisschen Ladung behalten für den Rest. Also das einfach nur, ohne dass ich dir das unterstellen will, das ist hier wieder auch generell für alle, die das hören, gesprochen, auch da dieses Pick Your Fights. Manchmal, wenn es gerade ein bisschen energiemäßig im Keller ist, darf man auch mal einem Kampf aus dem Weg gehen. Das ist auch in Ordnung. Und dann Frage zu beantworten, Therapie. Und wenn du Spaß hast, fang nochmal an, Bewerbung zu schreiben und guck mal, was passiert. Schadet nie.
Ja. Und was mir gerade einfiel, ich weiß gar nicht wo, irgendwo hat mir jemand geschrieben, dass er jetzt, weil es auf der Arbeit eben so viele diese Gespräche gab, der hat jetzt einfach Kopfhörer auf. Also es ist ein Großraumbüro und also ich glaube, es war die Aussage war, ich kann mich dann besser konzentrieren. Für mich ist es einfach schwierig mit den Geräuschen, aber das ist was ganz Pragmatisches, was zumindest mal eine kurze Entlastung bringen kann. Aber das ersetzt natürlich keine Therapie und auch ja. kein Jobwechsel, aber ich meine, vielleicht ist das was, was zumindest ein paar Tage retten kann, wenn der Akku so arg leer ist.
Mhm. Ich würde mal weitergehen, denn da besteht der Wunsch nach einer Präzisierung. Schemaqualle schreibt, könnt ihr bitte präzisieren, was gemeint ist mit Sophias Aussage, die Hauptarbeit sollte der Therapeut machen. Ah, ich ahne, wohin das hingeht. Ich finde das problematisch, wenn das so pauschal stehen gelassen wird. In einer Therapie sind wir 1 bis 2 Stunden pro Woche. Unsere Probleme aber und Denkmuster haben wir aber 24/7 am Start. Was ich im Alltag umsetze, liegt in meiner Hand als Patientin. Rein vom zeitlichen Umfang, den Einflussmöglichkeiten, kann die Arbeit nicht zum großen Teil beim Therapeuten liegen. So war es mit Sicherheit nicht gemeint.
Ja. Nee, natürlich nicht. Also klar, das, was du sagst, logisch. Ja. Aber es ist natürlich so, dass man ja diese eine Therapiestunde beim Therapeut ist. Und da finde ich schon, dass der Therapeut einfach seinen Job machen sollte. Aber natürlich tut sich gar nichts, wenn ich als Patient da sitze und nicht mitmache. Das habe ich natürlich nicht gemeint. Aber ja. Danke, dass du es nochmal ansprichst, genau. Falls das irgendjemand so verstanden hat. Nein, das meine ich natürlich nicht so. Um Gottes Willen.
Und in dem Fall ging es ja auch darum, dass die Person ja gesagt hat, ihr fehlt so ein bisschen die Struktur oder das Ziel und die Frage, geht es da eigentlich weiter? Und das ist dann wiederum ganz klar der Job des Therapeuten, so eine Therapie auch zu strukturieren, die Aufgabe ist. Ich habe auch kurz gezuckt und habe gesagt, oh, könnte das jemand falsch verstehen, den Satz?
Es könnte. Gesagt, nächstes Mal, wenn du zuckst, dann sag ruhig noch was.
Ja, aber gut, haben wir ja geklärt.
Komme ich zum nächsten schönen Alias, vielleicht der schönste Alias heute. Hirni Birni Wundertrottel.
Das ist wirklich sehr schön.
Hirni Birni Wundertrottel ist richtig großartig. Ich glaube, ich war in einer toxischen Freundschaft gefangen gewesen. Um das für mich einzuordnen und abzuschließen, meine Frage, was sind Anzeichen für eine toxische Freundschaft?
Ich fühle mich da relativ inkompetent. Also ich kann jetzt nicht die Anzeichen für toxische Beziehungen runterrattern. Ich glaube, dass man, ich finde es auch ein bisschen individuell, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne, so wie ich auch so testen sie, ob sie ADS haben oder sowas, nicht so gerne mag, weil es gibt ja ganz viele Artikel, wo dann steht, an diesen 5 Dingen merken sie, dass sie in einer toxischen Beziehung sind. Das kann hilfreich sein, wenn man sich in so einer Beziehung befindet, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine. Aber mir ist es oft zu platt und also zum Beispiel ein Punkt kann sein, die Person, mit der ich befreundet bin, interessiert, also ich habe das Gefühl, die interessiert sich nicht wirklich für mich, es geht immer nur um sie und. Das kann so viele Gründe haben, das kann so viele Abstufungen haben, deswegen fühle ich mich da komplett inkompetent, dir da einen Rat zu geben. Aber du hast gesagt, du hast dich darin befunden und hast dich daraus befreit und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass du für dich gemerkt hast, das ist eine Freundschaft oder eine Beziehung, die tut mir nicht gut. Die ist, das ist für mich nicht in Ordnung und ich muss mich jetzt aus dieser Beziehung lösen und hast es geschafft. Und da sage ich herzlichen Glückwunsch, denn da hast du dich sehr, sehr gut um dich selbst gekümmert.
Genau so. Ich beobachte seit geraumer Zeit, dass so die Begriffe Gaslighting und toxisch eine ganz andere Rolle spielen, als sie das vielleicht noch vor 10 Jahren getan haben. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass solche Zuschreibungen eine gewisse Mode erleben. Das Letzte, was Sophia gesagt hat, ist eigentlich das Entscheidende. Eine toxische Beziehung oder eine ungute Beziehung, und dabei kann es eine Liebesbeziehung, aber auch eben eine Freundschaft sein, ist immer dann, wenn eine der betreffenden Personen in so einer Beziehung leidet und sich nicht wohlfühlt. Und dann ist es die Frage, ob man, warum man diese Beziehung aufrechterhält oder ob man etwas an dieser Beziehung ändern kann. Das ist, glaube ich, immer das, was man prüfen sollte, weil am Ende muss man mit sich selber am meisten verbringen, wenn man leidet, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, ist das erstmal nicht gut. Und ich könnte da jetzt den großen Diplompsychologen HC, Honoris Causa, Tommy Krapweis zitieren.
Ja, das bin ich.
Der mal in einem Gespräch zu mir vor einigen Jahren gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht mehr mit Menschen was machen, die kacke sind oder die ich nicht mag, sondern möchte mich umgeben mit Menschen, die ich mag und mit denen möchte ich auch arbeiten und ich möchte halt die Anzahl an Arschlöchern in meinem Leben möglichst reduzieren. Ich hoffe, ich habe ja Sie richtig zitiert, Herr.
Ich will die Arschlochdichte null haben, habe ich eigentlich gesagt, aber ja.
Ja, gut. Ich, noch mehr auf den Punkt, deswegen ja auch so der ehrenhalber Diplompsychologe. Das ist eigentlich das, was natürlich ein ideal und schöner Zustand ist, wenn man den erreicht. Und dann muss man gar nicht definieren, was toxisch ist, sondern du musst einfach schauen, dass das, was du um dich herum hast, dir gut tut. Und es gibt Familie und es gibt andere Kontexte und man kann sich nicht aus allem lösen. Aber du hast dich hier gerade gelöst und wenn es dir jetzt besser geht, dann musst du da auch kein schlechtes Gewissen haben dieser anderen Person gegenüber, sondern da darfst du in dem Fall mal voll egoistisch sein und darfst sagen, mir geht es jetzt besser. Und das liegt daran, dass ich mich jetzt nicht mehr in dieser, kein beschreibendes Wort, Beziehung befinde.
Bevor wir missverstanden werden, natürlich heißt das nicht, dass wenn ich mich unwohl fühle, ich eine Freundschaft beenden soll.
Nein, nicht sofort.
Nur in extremen Fällen.
Ja, wenn es halt immer so ist.
Ja, also wenn man es vielleicht schon mal versucht hat zu ändern, das hat ja nicht funktioniert.
Genau, genau.
Hier ist.
Was mit dir los?
Parallel gerade völlig der Abo-Hype ausgebrochen, völlig irre. Hier ist gerade ein Level 4 Hype-Train. Wir sind auf
Dankeschön.
1234
wow. Krass.
Abos gestiegen. Also, das reicht
vor,
jetzt.
Stell mal vor, du hättest Werbung gemacht.
Nein, genau. Nein,
danke.
Danke, vielen Dank. Danke. Nicht noch, ne. Also das ist jetzt.
Ja, jetzt freu dich halt.
Ja, ich habe gleichzeitig einfach nach wie vor dieses Problem, ich denke, in so einem Format dann, das wirkt wie, wenn ich ausnutzen würde, dass es hier Leute gibt, die sich mit Hilfe suchen an uns wenden und ich sage, ja, zahl doch mal so ein Abo. Ich habe das wirklich.
Du hast es ja nicht gemacht und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die das jetzt gemacht haben, einfach das gerne getan haben und sich nicht von dir unter Druck gesetzt gefühlt haben, denn so war das nicht zu verstehen.
Gut.
Nee. Freu dich einfach
auf. Ich freue mich da sehr. Ich finde das ein Hammer. Ich finde das ganz, ganz großartig. Maxilene 81. Ich habe 2,5 Jahre lang eine ambulante Psychotherapie gemacht. Dann hat sich meine Therapeutin einfach nicht mehr gemeldet. Okay. Habe aber schon das Gefühl, dass ich weiterhin eine Therapie brauche. Nur ist es extrem schwer mit meinen Themen, unter anderem Paraphilie, jemanden zu finden. Ich musste auch immer 2 Stunden Zug fahren, um zur Therapie zu kommen. Das ist auch nur schwer mit einer Vollzeitstelle vereinbar. Die Frage ist jetzt, wie ich eine neue Therapeutin finde. Was macht man denn da so generell, wenn man neue Therapeuten sucht?
Naja, also du kannst dich erstmal an deine Krankenversicherung wenden und die haben eigentlich auch Listen an Therapeuten. Mhm. Letztendlich kann ich dir nur sagen, es ist Arbeit, du musst da vermutlich viel rumtelefonieren. Vielleicht bist du ja auch in irgendwelchen Foren oder sonst wo dir jemand empfohlen werden könnte, denn mittlerweile ist es so, dass ja pandemiebedingt viele Therapeuten oder eigentlich so gut wie alle online arbeiten mussten, gearbeitet haben, das also auch möglich ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das Krankenkassen technisch aussieht, ob die auch eine Therapie finanziert, wo klar ist, die kann eigentlich nur online stattfinden, weil die Entfernung so groß ist. Ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht so sein sollte. Ich kann mich aber ganz dunkel erinnern, dass das irgendwer mal gesagt hat, dass das gar nicht so, also dass das zwar in der Pandemie völlig problemlos war, dass es aber nicht generell gar nicht so problemlos ist, wie ich mir das vorstelle und wie ich es auch gut fände. Was ich damit meine ist, du könntest mal schauen, ob falls es jemanden gibt, der dir jemand empfehlen kann, der halt genau mit deinen Themen sich gut auskennt oder die. Und wenn die Entfernung zu groß ist, ob es da vielleicht die Möglichkeit gibt, doch die Therapie einfach online zu machen.
Und in dem Fall ist es ja gerade so bei etwas spezielleren oder Spezialisierung von TherapeutInnen, dass man ja auch mal recherchieren kann, also ob es, also wenn man die entsprechenden Schlagwörter, also das ist ja die Frage, was ist für dich das Wichtigste oder dein wichtigster Ansatz, den du behandelt wissen möchtest, auch da kann man ja mal vorab sozusagen auch schon eine Netzrecherche machen, kann anfragen, ob da zum Beispiel die besagte Distanztherapie möglich ist und wenn man da die Aussage bekäme, ja, ich könnte sie noch aufnehmen, mit so einer Aussage mal zur Kasse zu gehen oder zum Kostenträger, das könnte ganz, ganz hilfreich auch sein. Und das, also selber recherchieren oder Foren, genau wie Sophia sagt, aber manchmal hilft es, wenn man sozusagen konkret was hat und sagt, hier, da habe ich jemanden gefunden, der wäre jetzt für mich sehr gut geeignet, aber bisschen schwierig, geht da eine Kostenübernahme.
Kann man, und da tatsächlich, also es lohnt sich, dann dort anzurufen und mit jemandem zu sprechen. Also das ist wirklich besser, als eine Mail hinzuschicken, wo man dann auch nicht weiß, kommt die an, wo landet die? Und dann kannst ja telefonisch dann doch bei Rückfragen schnell was erklären und auch verhindern, dass da irgendwas missverstanden wird. Also da rate ich, wenn man es jetzt psychisch kann, zu telefonieren.
Weiter? Liquid Pepper Tiger ist wieder da. Ein Freund hat eine Diagnose von einem niedergelassenen Psychiater erhalten. Auf der Suche nach einem Therapieplatz, läuft immer noch, stellte eine potenzielle Therapeutin per multiaxialem Klassifikationssystem fest, dass die Diagnose eventuell nur die Symptome darstellen könnten und noch mehr im Argen liegt. Dafür müssten weitere Informationen, zum Beispiel durch IQ, ADHS, Bluttest und so weiter her. Aha. Der Psychiater will aber keine Tests durchführen, die er nicht für klinisch notwendig hält. What?
Naja, also.
Aber muss man nicht erstmal abklären, ob das nicht eine andere
Ursache ist? Naja, wenn er sagt, das ist klinisch nicht notwendig, dann heißt es, ich habe keinen Erkenntnisgewinn von diesem Test, also zumindest seiner Ansicht nach. Also ich kann mich da inhaltlich jetzt überhaupt nicht irgendwie einmischen, weil sowohl der Psychiater recht haben könnte, als auch diese Therapeutin. Das wissen wir nicht. Einer von beiden hat Unrecht oder zumindest weniger Recht als der andere oder die andere. Aber wer das nun ist, das kann ich nicht entscheiden.
Okay, aber es könnten beide Recht haben.
Ja. Also ich mach's mal an einem anderen Beispiel fest. Ist ganz spannend, dass bei Schwindel, mal ein anderes Thema, heute junge Ärztinnen und Ärzte häufig als ersten Impuls einen in die Röhre schicken, um einmal abzuklären, ob da irgendwas am Gehirn nicht in Ordnung ist. Furchtbar teure Untersuchung, die lange Wartezeiten auch unter Umständen bedeuten kann, so als Kassenpatient. Ein gut ausgebildeter Arzt kann 95% aller Schwindelfälle diagnostizieren, ohne dass er ins MRT den Patienten schicken muss. Und dabei haben 5% über und dann sagt man, okay, oha, hier müssen wir jetzt wirklich mal nachgucken. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass man natürlich jetzt bei einer sehr vorsichtigen Therapeutin davon ausgehen kann, dass sie nichts falsch machen möchte und sagt, ich muss jetzt die umfassendste, beste Diagnostik haben, die wir uns auf der Welt leisten können, damit wir nichts übersehen. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Das hat ja auch was mit Sorgfalt zu tun. Typischerweise, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, gibt es so diese reine psychische Erkrankung gar nicht. Also ein gebrochener Arm ist ein gebrochener Arm. Da könnte man dann beim Zweifelsfall auch ein Hämaton noch feststellen, also einen blauen Fleck und Gefäßschädigung. Und so ähnlich ist das bei einer Depression. Eine Depression hat häufig auch Anteile einer Angsterkrankung und am Ende muss man sich entscheiden, was ist denn jetzt das akut größte Problem und das wird therapiert. Einfach um das mal einzuordnen, dass es eigentlich immer mehr gibt, wenn man in eine Therapie geht. Wenn du jetzt ganz sicher gehen willst, hast du die Option, zu einer Psychotherapieambulanz nochmal zu gehen, in einer Klinik und dich da nochmal durchdiagnostizieren zu lassen. Die haben sehr strukturierte diagnostische Manuale. Das sind jetzt keine Spezialisten für ADHS, aber die machen nochmal eine sehr umfangreiche Diagnostik mit dir. Das dauert auch ein bisschen. Und dann hast du sozusagen nochmal eine dritte Meinung dir eingeholt. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass sowas wie ein Blutbild jetzt nicht standardmäßig gemacht wird, aber das kannst du auch bei einem Hausarzt machen.
Ja.
Mit dem Hinweis, dass es hier eventuell auch um eine Psychotherapie geht, dann wird auch, sagen wir mal, Schilddrüse und sowas etwas umfangreicher mitgetestet. Dafür brauchst du dann diesen Psychiater auch im Zweifelsfall nicht. Also soll nur heißen, es gibt auch so einen Mittelweg, vielleicht so ein erfahrener Psychiater, der sagt, also ich brauche da gar nicht mehr. Und wenn wir das Problem angehen, lösen sich andere Probleme. Da muss man nicht die Diagnostik machen. Eine sehr vorsichtige Therapeutin, die sagt, da müssen wir viel mehr machen. Das wären so zwei Schritte, die ich dir empfehlen kann. Vielleicht wirklich nochmal eine Diagnostik in der Psychotherapieambulanz machen zu lassen. Und wie gesagt, wenn ein Blutbild jetzt wichtig wäre, dann gehst du halt zum Hausarzt und lässt da nochmal ein Blutbild machen.
Erschöpfend beantwortet?
Gut. In dem uns gesetzten Rahmen.
Ja, so wie wir das halt jetzt
ohne hier nachfragen. Genau.
Der Butz hat zwar at Wild Mikes geschrieben und nicht at Tommy Krapfeis, aber ich habe ihn trotzdem gefunden. Kann man sich von einem traumatischen Erlebnis oder einer Psychose eigenständig und ohne außenstehende Hilfe erholen bzw. selbst, Anführungsstriche, heilen? Oder wird durch, Anführungsstriche, Nichthilfe einfach alles ins Unterbewusstsein geschoben, bis der Korken knallt?
Sowohl als auch. ist die wahre, aber auch extrem dumme Antwort auf die Frage. Also, natürlich können Menschen traumatische Ereignisse nicht nur verdrängen, sondern auch verarbeiten, ohne dass sie eine Therapie haben. Das nicht, wenn wir uns Generationen angucken, Kriegsgenerationen, da gibt es auch Menschen, die ein Trauma auch verarbeitet haben. Nicht alle gleich gut, aber das geht. Psychose ist ja was anderes. Aber auch da ist es so, dass bei den allermeisten psychischen Erkrankungen es so etwas wie eine spontane Remission, also ein Heilen von alleine durchaus gibt. Und das ist auch nicht ungewöhnlich. Mhm. In beiden Fällen ist aber der Punkt, wenn sich sowas beginnt zu chronifizieren. Also wenn du ein Trauma hast und dich das in deinem alltäglichen Leben immer mehr einholt, dann kannst du davon ausgehen, dass du es A nicht verdrängen kannst und dass es auch nicht von alleine weggehen wird. Mhm. Und mit einer psychotischen Erkrankung ist es eigentlich ganz genauso. Also wenn du das Gefühl hast, du depersonalisierst, du hast unter Umständen halluzinatorische Wahrnehmung, du fühlst dich, was auch immer da jetzt genau die Symptomatik ist. Und das kommt häufiger vor. Es begleitet dich über einen längeren Zeitraum und die Intervalle werden unter Umständen kürzer. Dann wäre es dringend geraten, eine Therapie zu machen. Und wenn es dich generell belastet, darfst du auch beim ersten Auftreten dir schon Hilfe suchen und darfst das auch tun. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, wird schon weggehen, ist aber zutiefst menschlich. Das macht, glaube ich, jeder erstmal. Und es kann auch von alleine weggehen, aber spätestens, wenn du merkst, es geht jetzt gar nicht weg oder es wird sogar schlimmer und so dieses Verdrängen und irgendwann platzt der Korken, ist eher so ein altes Bild, das tritt nicht auf, sondern es schränkt dich dann einfach eher zunehmend in deinem Leben ein. Und das ist natürlich ein Zustand, den man nicht haben möchte und den man eigentlich auch nicht haben muss. Und so eine richtig hart chronifizierte psychische Erkrankung, wenn man sich da über Jahre quält und nicht drum kümmert, ist auch ungleich schwieriger zu therapieren. Das ist so. Auch möglich, aber das ist dann mehr Arbeit.
Magst du was ergänzen, Sophia?
Nein. Ich bin völlig, völlig zufrieden mit dem, was Alexander erklärt. Ich hätte das gerne auch genau so gesagt.
Synchron. Obwohl du dich aufgerichtet hast, ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, aber du wolltest, glaube ich, meinen Rücken mehr lassen.
Ja. Mimbutzki hat sehr schön und kompetent hier reingeballert. Es steht jedem Menschen ab 35 Jahren in Deutschland eine komplette Vorsorgeuntersuchung zu, inklusive Blutbild, EKG und so weiter. Unter 35 machen das auch manche Krankenkassen zumindest einmalig. Hey.
Ja, ja.
Danke,
do it. Mimbutzki. Super. Ja. Len Müll. Ich habe im Dezember mein Gymnasium nicht geschafft. Ich kümmere mich gerade um eine Reha, da meine Ärztin mir ein Burnout und Depressionen diagnostiziert hat. Was ich mich gegen Ende dieser Zeit immer gefragt habe, auch andere Referendare, die genauso schlimm unter der Willkür der Ausbilder gelitten hatten, wollten gegen Ende unbedingt Geschenke für diese kaufen. Sie reagierten sogar ungehalten, dass ich diesen Menschen nichts schenken wollte. Wie ist das zu erklären? Das hat eine interessante Wendung genommen hier in der Mitte, diese Warte. Okay.
Also erstmal alles Gute dir.
Genau.
Das ist, ich habe einige Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die LehrerInnen sind, die zumindest diese Referendariatszeit jetzt nicht als die schönste Zeit in ihrem Leben bewertet haben, warum auch immer das so ist. Es gibt auch ein, zwei, die hatten eine gute Referendariatszeit, will ich gar nicht verschweigen. Also insofern drücke ich dir da die Daumen. Deine Frage würde ich beantworten, weil es Menschen gibt, die einfach sich mehr an soziale Normen halten, weil man das so macht.
Oder Stockholm-Syndrom.
Oder Stockholm-Syndrom kann auch sein, aber eher noch so im Sinne von,
man macht das so,
man macht das so, das gehört sich doch so und am Ende, ich habe ja auch meinen Job. Ich verstehe aber sehr wohl, das liegt daran, dass ich ein alter, knorriger Mann inzwischen bin, weiß noch dazu, den Impuls zu sagen, wer mir nicht wohl war, dem muss ich jetzt kein Geschenk machen. Wäre auch ein Impuls, den ich habe, den ich auch immer mal wieder habe in meinem Leben.
Ich auch. Ich hätte gern manche Geschenke wieder zurück, ehrlich gesagt, von früher. Das schon mal überlegt. Mit
dem Wissen von heute, ne?
Ja.
Das ist eine ganz, ganz persönliche Entscheidung, die du für dich treffen musst, wo da, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, eine Schmerzgrenze liegt, also was du da noch machen kannst. Und wenn die dir aber überhaupt keinen Gefallen getan haben, sondern dich da eher in so ein Burnout getrieben haben, würde mir jetzt auch wenig Motivation einfallen, warum du denen jetzt noch was dafür schenken solltest, dass sie das getan haben. Mhm. Aber vielleicht hat Sophia in ihrer Weisheit da noch einen anderen Blick drauf.
Nee, weil ich tatsächlich da auch, das ist so eine kurze Beschreibung und in meinem Kopf ploppen dann sofort 1000 Fragen dazu auf.
Ja.
Und aufgrund von dieser kurzen Beschreibung kann ich nur das vermuten, was Alexander auch schon gesagt hat, dass es einfach um soziale Normen geht und aber was viel wichtiger ist, ich hoffe, dass du wieder ganz gesund wirst und jetzt einen guten Platz gefunden hast und drück dir da die Daumen und hack die Leute mit ihren Geschenken einfach ab.
Genau.
Und ich bin im Studium auch durch die eine oder andere Prüfung beim ersten Mal durchgebrettert. Das ist, kann halt auch passieren.
Ich habe die 7. wiederholt und ich war nur auf der Realschule. Stellt euch das mal vor. Aber gut, ich war halt nie da. Was?
Ich wollte gerade sagen, das war ja.
Ich glaube, dass das jetzt wirklich, wenn man das jetzt so nicht vergleichen kann.
Ich glaube, das ist was anderes.
Und wenn ich da war, war ich eigentlich auch nicht da. Oh mein Gott. Ja, nein, das kann man also nicht. Ja, genau. Ihr werdet es nicht glauben. Wir sind auf dem Boden der Fragen angekommen. Zum ersten Mal. Ihr habt euch erstaunlich kurz gehalten. Tatsächlich.
Du.
Ja. Linmüll schreibt, danke für die lieben Antworten. Ich bin auf einem guten Weg, werde wohl nie wieder in die Schule gehen, bin jetzt dabei in Reha zu gehen.
Auch das ist völlig legitim.
Ja.
Vielleicht siehst du es nach der Reha ja anders, wer weiß.
Wenn nicht, dann
die Möglichkeit würde ich mir an deiner Stelle offen halten. Aber wenn nicht, ist es völlig legitim und vielleicht ist es ja auch ein befreiender Gedanke, oder?
Da gibt es auch, richtig, je nachdem, was du für Fächer als Schwerpunkt hast, gibt es ja da auch 1000 andere Möglichkeiten, genau, was man machen kann.
Und da kommt auch schon eine Frage für unsere letzten 8 Minuten, wenn wir die 90 Minuten voll machen wollen, wovon ich mindestens ausgehe. Mia Kasi. Was kann ich gegen Einsamkeit machen? Zum Beispiel hier im Chat präsent sein. Durch chronische Erkrankung, aber zunehmend seit Beginn der Pandemie, fühle ich mich oft einsam. Alleine bin ich nicht, aber durch verschiedene Weltanschauungen gestalten sich meine wenigen Kontakte eher schwierig und machen oft nicht die Freude, die ich gern hätte.
Tja. Ja, ich das tut mir sehr, sehr leid. Und das ist tatsächlich, ich finde, du hast es gut beschrieben, weil alleine sein und einsam sein, das ist ja was sehr, sehr Unterschiedliches.
Ja.
Ne? Alleine sein ist jetzt für die meisten Menschen gar nicht schlimm. Aber ich finde, das Gefühl von Einsamkeit, das kann wirklich richtig wehtun. Und vor allem finde ich es noch schlimmer, wenn man ja nicht alleine ist. Also wenn man mit anderen ist und sich einsam fühlt, das ist wirklich, wirklich, das tut einfach weh. Und das tut mir sehr, sehr leid, dass du das so erleben musst. Du hast ja jetzt aber auch schon beschrieben, dass du weißt, woran es liegt. Und also ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, da was dran zu ändern. Also an diesen verschiedenen Weltanschauungen meine ich jetzt. Und deshalb ist es zum einen gut, dass du dich hier geöffnet hast und dass du hier im Chat bist. Und vielleicht kann sowas schon mal der Einsamkeit entgegenwirken. Und wenn du für dich klar hast, was ist mir wichtig? Also was sind meine wichtigsten Werte? Welche Weltanschauung ist mir wichtig und so weiter? Dann hast du schon mal so einen Grundstock von dem, wo du sagst, da kann ich mit jemand auf einer Wellenlänge sein und ich möchte dich wirklich ermutigen, geh mal auf die Suche nach Menschen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht leicht. Also gerade jetzt ist es überhaupt nicht einfach. Aber es gibt das Internet und dafür ist es gut. Und da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen und ich könnte mir denken,
läuft schon.
Da kannst du jemanden finden.
Hashtag Flauschhaufen ist hier gerade explodiert und Great Pumpkin 70 schreibt zu Recht, ist das vielleicht eine Gelegenheit, Werbung für unseren Spieleabend auf dem Discord zu machen? Denn es gibt tatsächlich, nicht für mich, denn Gesellschaftsspiele sind mir ein Gräuel, aber für viele andere tatsächlich einen Spieleabend in dieser schönen Community.
Also, ich glaube, das macht ihr untereinander so am besten. Also diese Community, die ich so sehr liebe und die ich so wundervoll finde, die übertrifft sich ja regelmäßig selbst. Und ich habe auch schon gehört, also da haben sich ja wirklich richtig tolle Freundschaften
und Beziehungen
entwickelt, Freundeskreise und sogar Liebesbeziehungen. Ich bin gespannt, wann es das erste Wild Mikes Baby gibt. Vielleicht gibt es das ja auch schon, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, du hast hier schon mal eine Möglichkeit und wer weiß, vielleicht reicht das schon aus. Und selbst wenn du jetzt wie der Tommy Spiele nicht so magst, gibt es, glaube ich, genug anderes, was der Flauschhaufen da zu bieten hat.
Also ich, ja, also abschließend einfach noch, je nachdem auch was für Computerspiele oder so du stehst, die haben ja sehr viele auch inzwischen so eine soziale Komponente. Auch da kann man ja immer mal wieder gucken, ob man über Server, also man lernt dann ja auch neue Leute im Zweifelsfall mal kennen. Muss man dann gucken, dass das auch nicht zu einer Belastung wird. Also so, ich weiß, ich habe eine Zeit lang World of Warcraft gespielt, das hat man dann irgendwann ein Zeitfresser, weil man verpflichtet war, über Stunden und Stunden und Stunden da zu sein. Und eigentlich wollte ich dann doch wieder irgendwann nach 2 Stunden was mit meiner Frau machen. Das ging dann aber nicht, weil wir in einem Dungeon gerade noch, das dauert jetzt aber noch 3 Stunden bis zum nächsten Obermods. Das stresst einen dann auch wieder. Aber da gibt's ja inzwischen so viele Optionen, auch darüber, sagen wir mal, niederschwellig in Kontakt mit Leuten zu kommen. Ich finde schon, dass man auch bei so einem gemeinsamen Spielen, wenn man dabei dann auch spricht miteinander, auch da interessante Menschen kennenlernt. Und dann kann man ja auch mal sagen, wollen wir mal uns mal in Zoom treffen. Also einfach so, genau wie Sophia sagt, Menschen treffen geht auch online, außerhalb der Pandemie. Ist halt nicht ganz einfach, aber manchmal lernt man ja auch online ganz nette Menschen.
Mimbutzki schreibt gerade, wenn man Sanifox Community mit reinnimmt, ich nehme mal an, da ist Sanifox nicht persönlich gemeint, sondern seine Community, dann gibt es das erste Community-Baby schon.
Ui.
Das ist toll. Schön. Der Butz schreibt noch, gibt es Neuigkeiten bezüglich der Kassenzulassung für Psychotherapeuten? Hier im Süden ist es extrem schwer, einen Platz zu finden, wenn man selbst, sagen wir mal, nicht flüssig ist. Weiß da irgendjemand ein Update?
Also nach wie vor ist es so, dass du mal bei deiner Krankenkasse anfragen musst, ab wann sie für dich auch ein privat bezahlen, also einen höheren Satz. Dafür musst du aber nachweisen, bei wie vielen Kassentherapeuten du abgeblitzt bist. Das ist sehr, sehr mühselig, weil man das genau dokumentieren muss. Aber wir haben inzwischen ein Gesetz, was sagt, ab einer gewissen Anzahl und einer gewissen Zeit, die verstrichen ist von der Diagnosestellung, kann die Kasse dann oder muss sogar die Kasse dann letztendlich die Kosten für einen Privattherapeuten, die Plätze sind leider, so ist das deutsche System, eher verfügbar bezahlen. Da würde ich mit deiner Krankenkasse nochmal sprechen, ab wann das der Fall ist. Und vielleicht hast du es sogar schon erfüllt, weil die Wartezeit so lang ist oder du schon so viele Absagen gesammelt hast. Man muss es nur dokumentieren, leider. Man muss denen das einmal in eine E-Mail oder in Fax oder was auch immer reinschreiben.
Fax? Dann würde ich jetzt tatsächlich, die nächste Frage direkt anschließen, Sophia, oder? Mhm. Ja. Schemaqualle schreibt an Tommy Krampweiß, aber ich weiß, wer gemeint ist. Ich merke, dass ich im letzten halben Jahr extrem reizbar geworden bin. Zermürbung durch Pandemie, todkranke Mutter, psychische Erkrankung, Arbeit, Ausbildung und mehr. Das tut uns schon mal sehr, sehr leid. Halt durch. Ich hasse meine eigene Empfindlichkeit. Was tut ihr gegen Reizbarkeit oder könnt es empfehlen? Also ganz ehrlich, das, was du da gerade auflistest, das ist ja eh schon heldenhaft. Aber gut, was sagen die Profis?
Erstmal das, was du sagst, dass du ein Gefühl von Reizbarkeit gerade empfindest. Also Pandemie, aktuelle weltpolitische Lage reicht schon, um gereizt zu sein.
Ja.
Also alleine das, oder zumindest bei mir ist es erstmal so, dass das macht mich
ganz schon ruhig jetzt, Alexander, bitte. Ganz ruhig. Danke.
So, und dann alles andere nochmal obendrauf, also Hut ab, dass du das stemmst. Entspannungs Verfahren helfen auch da. Also schaff dir selber, versuche es irgendwie, wenn es geht, dir Inseln zu schaffen, wo du dich vielleicht auch nur mal für 10 Minuten rausnehmen kannst. Das klingt immer ganz blöd. Es kann aber was bringen, wenn du es bewusst nutzt, so eine Zeit. Und
ich würde diese Pause gerne für was ganz Wichtiges nutzen, bevor ich es vergesse. Bitte schreib doch bitte noch da in den Chat rein, sagen jetzt andere, dass du reizbar bist und sagen immer, sei doch nicht so reizbar, oder würdest du auch sagen, du bist reizbar? Das fand ich gerade irgendwie relevant.
Also ich habe es eigentlich verstanden als genervt von der eigenen Reizbarkeit.
Okay, aber gut. Ja, aber
also ich brauche die Info nicht.
Ja, dann ist umso besser.
So habe ich es auch verstanden. Ja. Also versuchen, Inseln der Ruhe zu schaffen. Und ansonsten, ja, man darf das einfach, glaube ich, akzeptieren im Moment. Also ich jammer ganz gerne mal, wenn ich gereizt bin. Das kennt der Tommy.
Ja, ist schlimm. Ja, ist eigentlich nicht so.
Aber es hilft
ja, wenn Leute auf Twitter irgendwie was Böses schreiben, ne?
Ich glaube, dass der oder diejenige, die Frage gestellt hat, ich weiß nicht, ich glaube, nee, weiß jetzt das Geschlecht nicht, ist ja auch egal. Ich habe mich so wiedererkannt an diesem, ich bin genervt von meiner eigenen Reizbarkeit oder ich hasse meine eigene Reizbarkeit oder dass ich so empfindlich bin. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das geht mir dann auch so. Und vielleicht kannst du mal für dich schauen, ob du... Also es könnte sein, dass du an dich vielleicht viel, viel höhere Maßstäbe ansetzt als an andere. Also weil das, was du jetzt beschrieben hast, also so wie Alexander sagt, ne, also wir sind alle gerade dünnhäutig und gereizt, einfach weil die Situation in der Welt ist, wie sie ist. Und bei dir kommt dann noch eine Menge obendrauf, wirklich eine Menge. Und wenn jetzt eine Freundin dir das erzählen würde, deine Situation, wie würdest du denn dann reagieren und was würdest du ihr sagen? Also ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du bei allen anderen Verständnis hättest und sagen würdest, du, aber guck mal, was du jetzt gerade da alles leisten musst, es ist doch klar, dass du gereizt bist und kannst du vielleicht irgendwo dir Hilfe holen oder weniger machen oder sonst irgendwas, aber abgesehen von den praktischen Dingen, wie Alexander schon gesagt hat, ne, natürlich kann da Entspannungstraining helfen und, aber für mich das Vorrangige ist wirklich, bitte hab doch Verständnis für dich, wie du es garantiert für alle anderen haben würdest. Bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht wird es sogar helfen, wenn du das mal laut aussprichst, wenn du alleine irgendwo bist, weil ich weiß, das ist ansonsten unangenehm. Oder du schreibst es auf, weil es was anderes ist, ob du dir jetzt gerade denkst, ja stimmt, da hat die Sophia recht, ja, müsste ich mal... ist ja vielleicht doch gar nicht so schlimm. Das mit den Gedanken, die sind zu schnell wieder weg. Also sag es dir laut, sprich laut mit dir oder schreib dir selbst einen Brief, wie du es an eine Freundin schreiben würdest, damit du mal dir selber klar machen kannst, das ist okay und ich habe da Verständnis dafür. Weil du darfst es genauso wie alle anderen auch. Du musst nicht perfekt sein und du leistest ganz bestimmt wirklich genug.
Und dass du dich in meinem Namen vertippt hast, ist nun wirklich völlig scheißegal. Aber es klang auch lustig. Sie schreibt, oder er schreibt, ich bin gereizt von meiner Reizbarkeit. Andere bemerken das kaum, nicht mal mein Therapeut. Ha! Aha. Mir fällt das einfach extrem auf, weil ich das, also den Ärger früher praktisch nie hatte. Da hat es auf jeden Fall schon mal geholfen, nochmal das zu erklären.
Also es ist auf jeden Fall schön, dass du einen Therapeuten hast und mit dem sprechen kannst. Und also wie gesagt, es kann sein, dass du da andere Maßstäbe an dich ansetzt, aber so, was du jetzt auch schreibst, ist, dass einfach es auch möglich ist, dass das Gefühl dir so fremd ist, weil du normalerweise so entspannt bist, dass du dieses Gefühl viel stärker empfindest, weil du es halt früher nicht hattest und nicht kanntest und das deswegen auch vielleicht ein bisschen anders bewertest. Aber auch das, bitte sei da nett zu dir und hab Verständnis.
Scheueule schreibt, da hat die Sophia recht, ist irgendwie auch ein Standardzustand. Ja, auch in unserer Ehe. Ich das definitiv so.
Wobei ich die Audiodatei von dem, was Sophia gesagt hat, mir klippen werde und dann bei passender Gelegenheit dann einfach per Audio dir selber schicke.
Ja. Ja. Ich handle auch nicht unbedingt immer nach meinen Ratschlägen, hat Alexander ganz recht. Also das ist, ne, ich erkenne das dann und weiß, was man machen müsste. Das heißt nicht, dass ich das dann auch immer sofort umsetze, wenn das bei mir so ist. Deswegen, wenn ihr das jetzt vielleicht nicht alles so umgesetzt bekommt, wie Alexander und ich das raten, dann ist es auch in Ordnung.
Kriege ich auch übrigens nicht alles hin. Ist jetzt nicht ein Ding von Sophia, sondern das ist menschlich.
Schildi Girl 75 hat absolut perfekt reagiert, hat sich eine Wild Mike Tasse bestellt. Ja, die gibt's auch noch, aber das werden wir jetzt nicht heute auch noch hier anmoderieren. Ein interessanter Beitrag kam hier gerade von Sandy 1337. Ich muss gestehen, dass es mich mittlerweile anwidert, dass ich Verständnis für meine eigene Situation haben soll. Ich kann mir nichts davon kaufen, dass ich mit meiner schlechten Situation gut umgehe. Das ändert leider rein gar nichts an der Situation.
Das stimmt.
Ja, finde ich.
Das ändert an der Situation nichts. Das ändert nur dann was, wenn du, also wenn du eben das Problem hast, dass du an dich andere Maßstäbe ansetzt als an andere. Aber wenn du das gut kannst, dann hast du da vollkommen recht und dann darfst du da auch gerne genervt von sein, denn dann ist dein Problem ja ein anderes. Dann liegt dein Problem ja nicht darin, wie nimmst du dich selbst wahr, wie gehst du mit dir selbst um, was ist mit der Selbstfürsorge, sondern es liegt ganz klar konkret an der Situation, an der du etwas ändern möchtest. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Situation das ist.
Es war auch keine Frage, das war nur, ich wollte das nur erwähnen, ich fand es erwähnenswert.
Also es gibt natürlich auch Situationen, die man nicht ändern kann. Also die Situation, eine todkranke Mutter zu haben, kann man nicht ändern.
Ja.
Und das ist dramatisch. Und da muss man dann einfach schauen, wie man da anders mit umgeht. Aber dann ist natürlich der Ratschlag, schau doch mal, wie toll du das hinkriegst. Wenn man schon weiß, wie toll man das hinkriegt, nicht sinnvoll.
Ich habe hier gerade noch einen schönen Tipp, der überhaupt keinen Cent kostet. Wenn ihr auf Twitter seid, folgt mal Florian Spitzohr. Einfach damit ihr diese wahnsinnig geilen Lego-Versionen unserer selbst sehen könnt. Also dieses Ding vorhin mit den Original-T-Shirt-Aufdrucken und alle genoppt statt bekloppt in Lego, das ist der Oberknaller, Florian.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Inklusive Schieferuntersetzer, ich möchte es kurz anmerken.
Das ist nicht so fassen.
Schieferuntersetzer. Okay, gibt's auch, seltsam ist das neue schön, Tassen? Echt, ja? Tassen?
Oder? Gibt's keine?
Nein, ich glaube, das in Lego zu bedrucken ist einfach vom Maßstab, glaube ich.
Das musst du auch nicht, Florian Spitzohr.
Ja.
Ich bin ja nur neidisch, weil Alexander die Stiefel
hat. Das könntest du, wenn du jemanden findest, der Reiskörner Sachen schreibt, der könnte das, glaube ich, auf so eine Lego-Tasse.
Oh Mann, ja. Ja, genau. Also, dem auf jeden Fall folgen. Kostet keinen Cent. Und ist ganz großartig. Florian loben. So schaut's aus. Okay, kann man das bitte auch auf Insta teilen? Ich habe kein Twitter.
Florian hat Spitzer
auch auf, ich
glaube, hat er. Ihm, ja. Und auch Fatzebook auch. Überall.
Sogar da. Das ist krass.
Er ist bestimmt auch bei Stay Friends. Obwohl, ich glaube, so alt ist Florian noch
also,
nicht.
Klar. Also, was heißt also alt? Aber ich meine, wir kennen uns, glaube ich, seit meiner Schulzeit.
Florian Spitzohr und du?
Ich glaube schon. Also Sandra und Florian?
Ja, krass.
Ich bin mir da
ziemlich. Sehen die denn?
Also bei Sandra weiß ich es 100%, bei Florian weiß ich es.
Hast du gerade deinen Mann alt genannt?
Nein, ich habe mich gerade gefragt, warum die beiden denn jünger aussehen als wir, wenn sie genauso alt sind. Das tut aber Sandra, jetzt hier nicht zur Sache. Ich schneide das raus.
Sandra kenn ich seit ihrer Schule. Also da war ich mir 100%ig sicher, genau. Und Florian ist halt so das Add-on gewesen.
Das heißt, habt ihr euch dann tatsächlich bei Stay Friends gefunden? Nein. Nee.
Okay. Glaube ich nicht, nee. Oder wer weiß. Genau. Wann kommt das neue Ferngespräch? Nächste Woche Dienstag. Also da kommt das neue Live-Ferngespräch und der Alexander ist arbeitsbedingt im Rückstand mit den Podcast-Versionen des Ferngesprächs.
Kommen aber auch wieder demnächst
einige. Genau. So, also, dann würde ich sagen, das ist ein guter Moment. Jetzt wird ja gerade Florian über den Klee gelobt und das zu Recht.
Sehr gut.
Vielen Dank, also vielen, vielen Dank für die vielen Abos, dass wir jetzt bei 1255 sind, ist echt der Oberhammer.
Dankeschön.
Leider haben wir noch ein paar Wild Mikes Tassen, die müssen jetzt auch noch raus. Nein.
Nein,
natürlich nicht und auch keine Schieferuntersetzer. Alles in einem Gegenteil.
Doch, die schon.
Schick die
schon.
Am Dienstag gibt's das Ferngespräch und nächsten Donnerstag habe ich einen ganz wundervollen Gast bei Totgequatscht, nämlich die Kati vom Seelensport, kann ich sehr, sehr empfehlen.
Kati vom Seelensport?
Ja, Kati vom Seelensport.
Ach so. Ich habe jetzt wirklich.
Der heißt Kati und ja, ist
ich hat, dachte,
den Seelensport.
Der heißt so. Ich dachte von Seelensport, habe ich gedacht, das ist mal der geilste Nachname aller Zeiten. Nein, also vom, was nee. Kannst du kurz sagen, was ist Seelensport, auch wenn ich es mir schon denken kann?
Naja, also sie hat versucht, den Mord an ihrer Schwester zu verarbeiten, wow, und kam eben darauf, wie wichtig Bewegung ist und wie sehr ihr eine bestimmte Art von Bewegung geholfen hat. Und sie hat daraus tatsächlich ein ganzes Konzept entwickelt und hilft jetzt ganz, ganz vielen Menschen damit. Also eine sehr interessante Frau, die wirklich krass sich dadurch ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis gekämpft hat. Und
nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr.
Nächste Woche Donnerstag, mein Gast, da freue ich mich sehr.
Und Dienstag das Ferngespräch zum Thema Ukraine. Und Zippity Bebop möchte die eigentlich wirklich relevante Frage wissen. Wann kommt die Alexander Waschkau-Büste im Waldmikes-Shop?
Gibt es die noch nicht?
Fürs Klavier.
Aha.
Ja, müssen wir, ja, das ist eine gute Idee.
Ich dachte,
eigentlich.
Die ist schon
in der Karte. Ich halte das für eine gute Idee. Immerhin gibt es jetzt auch schöne großformatige Plakate.
Ja, schaut mal auf meinem Instagram-Kanal, Tommy Grabweis, schaut da mal drauf.
Ich hab was vergessen.
Von deinem bekloppten Verleger, muss ich ganz kurz noch sagen, vielen Dank nochmal, bekloppter Verleger, einen großformatigen Alexander Waschkau-Kopf bekommen, der jetzt wirklich hier in meinem Studio hängt und immer, wenn ich mich umdrehe, schrei ich. Vor Freude natürlich.
Weil du dir den aber gewünscht hast.
Weil ich den unbedingt haben wollte, ja, weil Ironie hier in diesem Medium nicht verstanden wird. Vielen Dank.
Ich habe noch was vergessen, weil vorhin die Frage gestellt wurde, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du noch da bist, wo es darum ging, um die Trennung und um das siebenjährige Kind. Es gibt hier, kann man das sehen? Ein ganz, ganz...
Nee, es ist zu hell. Nicht, so geht's.
Hier, so geht's. Ein ganz tolles Buch von Marianne Nolde, Eltern bleiben nach der Trennung. Das ist so großartig, dass ich es auch allen empfehle, die gar keine Kinder haben und auch nicht vorhaben, sich zu trennen, weil da stehen so viele interessante, kluge Dinge sind drin, einfach was das Zwischenmenschliche betrifft. Aber dieses Buch könnte euch tatsächlich vielleicht helfen. Ihr könnt auch Marianne, bei Twitter ist sie kaum, aber Marianne Nolde bei Instagram, da schreibt sie auch immer wieder schlaue Sachen. Das heißt, vielleicht kriegt ihr da schon Anregungen.
Schildi Girl 75 schreibt, das Buch ist spitze, hat mir sehr geholfen.
Das freut mich.
Siehst du? Genau. Ja. Und Mimbutzki schreibt, das Bild war echt. Ich dachte, das wäre ein Hoax. Nein, das hängt fucking da drüben.
Du könntest die Kamera,
jetzt, wo sie gerade passt, werde ich sie nicht abbauen.
Aber hinter der Kamera, befindet sich dieses postergroße Alexander-Gesicht.
Da drüben.
Ist krass. Es ist wunderschön.
Der Jens hat ein zweites Plakat in der Größe auch an uns mitgeschickt. Das befindet sich hier, ich kann bestätigen.
Im Arbeitszimmer deiner Frau.
Echt auf dem Schlafzimmer.
Es hängt hier. Ich gucke nicht. Nein. Ich habe es noch gar nicht aufgehängt.
Also vielen, vielen Dank. Danke an alle, die sich auch immer wieder hier öffnen und tolle Fragen stellen.
Ja, danke schön.
Danke an die Community, die so wunderbar ist.
Wäre das alles hier nix.
Ohne euch wäre das hier alles nix. Das ist richtig. Ja. Und ein schönes Schlusswort. Vielen, 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 vielen Dank.
Bleibt gesund.
Oder werdet es. Ciao.
Oder werdet es.
Tschüss. Alle bekommen. Alle bekommen.